und herzlich willkommen zum 2 Stunden später Podcast.
Ey, was machst du in meinem Intro?
Was machst du in meinem Intro?
Ich spinn jetzt nicht rum. Naja, die Zeit läuft.
Ladies first.
Beim 2 Stunden später Podcast nehmen sich Kuro, Marvin, Chris und Timur ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen.
Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus.
Groß sind die Fußstapfen, in die Split Fiction treten muss. Denn mit A Way Out und It Takes Two haben
Brothers haben
die Entwicklerinnen der Hazelight Studios schon einen amtlichen Track Record.
Doch ob die neuen Settings bei unseren kauzigen Couch-Koop-Kumpeln auch diesmal für Bestwertungen sorgen, bleibt abzuwarten.
Ist es überhaupt möglich, Kuro und Chris für 2 Stunden aus der Monster Hunter Wildnis herauszulocken? Kann die kreative Vielfalt von Split Fiction über Repetitivität hinwegtäuschen?
Und was machen die Schweine auf der Rutschbahn?
Finden wir es gemeinsam heraus in der neuen Episode 2 Stunden später.
Später!
Das hab ich schon gesagt.
Ja, ich weiß.
Ich muss direkt mit einem Thema einsteigen, das jetzt nicht Hallo und so ist. Ich habe heute einen kleinen Moment gehabt, den wollte ich mit euch teilen, weil heute die Folge, die ist pickepacke voll. Wir haben heute so viel Spielspaß dabei, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Top 3 und ihr schießt mich tot und deswegen muss ich schnell mein Thema hier vorne wegstellen. Bevor irgendwie wir über Burger und Pizza reden, möchte ich mit euch über Werbung reden. Denn Werbung ist normalerweise ein Thema für mich. Ich gehe an dem Ding vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kriege so viel Scheißwerbung angezeigt und ich denke mir jedes Mal, fuck, ist es mir egal. Mhm. Ich bin da echt resistent, aber heute ist es passiert. Mhm. Heute habe ich eine Werbung bekommen von einem Shop, der Reis verkauft. Ich benenne jetzt keinen Namen, aber auf jeden Fall haben die mir gesagt, wenn du 15 Euro,
du kriegst die Schüssel, ich habe die Werbung auch bekommen.
Dann kriegst du die Reisschüssel, die Reiswaschschüssel mit Sieb, also so, das hat mich abgeholt, ich muss sagen. Jetzt habe ich das bestellt.
Nein,
kriege ich Reisnudeln und Reis und ich kriege dieses Reiswaschsieb. Ich habe mega Bock drauf und ich wollte einfach mal in diesen Podcast einsteigen und fragen, bin ich jetzt ein Marketingopfer oder
nein.
Oder geht's euch auch so mit Social Media Ads manchmal?
Also ja, bist du? Aber nein, habe ich nicht. Ja. Und es ist eine extrem spannende Story für einen Podcast.
Ich gehe mit allem mit. Also die Werbung hatte ich auch schon öfter, fand ich auch sehr ansprechend, das ist sehr gut gemacht, Werbung auf jeden Fall, habe ich aber nicht zugeschlagen. Wo ich zugeschlagen habe, war, es gibt die Conquerors Challenge und das ist dann halt eine App, die dich trackt, wenn du läufst, gehst, was auch immer, und dann musstest du, da habe ich die Herr der Ringe Challenge gemacht und bin dann den Weg von, vom Auenland bis... Ich weiß nicht, bis wohin. Es gibt 5 Medaillen. Ich habe die erste Medaille geschafft.
Ach, und das hatte ich auch schon in der Werbung. Diese Schnallen, ne? Ich dachte, das sind so Gürtelschnallen oder so Abzeichen oder sowas.
Nee, das sind so Medaillen.
Und wo bist du hingelaufen? Nach Bre oder was? Zum Tänzen mit dem Pony?
250 Kilometer habe ich gelaufen. Ah. Und ich dachte ja, durch diese Medaille und diese App und so, werde ich jetzt zu so einem richtigen geilen Läufer. Das war jetzt 2023. Ja. Turns out, wurde ich nicht. Ich habe dann immer noch, als ich zur Arbeit gelaufen bin und so, und das gemacht. Und letztes Jahr war ja mein Laufjahr und habe dann mir überlegt, ob ich dann jetzt nochmal das machen sollte. Und vielleicht mit Game of Thrones oder mit was auch immer. Ja. Aber ja, Marvin, ich bin auch sehr, 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 sehr anfällig für, ich kriege 2 zum Preis von einem?
Hey, und dann vor allem diese Reiswaschschüssel, die hätte normalerweise 20 Euro gekostet und ich habe die jetzt for free bekommen.
Also ich weiß nicht, wir müssen mal ganz ehrlich sein, die Reiswaschschüssel hätte wahrscheinlich eher so 2 Euro gekostet.
Ja.
Und du hast die jetzt for free bekommen, aber die würde in dem Shop 20 Euro gekostet.
Sag mal, ist eine Reiswaschschüssel nicht einfach ein fucking Sieb?
Quasi.
Ja, aber im Prinzip
ein 20-Euro-Sieb.
Es ist eine Schüssel, eine ganz normale handelsübliche Schüssel. Man kann darin seinen Reis waschen. Dann hat aber das quasi nur oben an der Schüssel die Löcher. Plus, man kennt es ja, man will was ausschütten und die ganze Scheiße geht über den Rand weg. Deswegen hat es über dem Rand nochmal so ein kleines Ding, auch mit Löchern, sodass du es wirklich abkippen kannst, das Wasser.
Ich habe jetzt die Frage, klug. Hast du einen Reiskocher zu Hause?
Nee.
Das ist etwas, was ich mir immer wieder so denke, ein Reiskocher.
Ja, gibt es von derselben Firma übrigens auch sehr gute Reiskocher. Ja, aber ich kann ja auch einfach im Topf machen.
Ja, du kannst ja mal ein Sieb.
Jetzt wird Kuro sagen, du kannst ja auch deinen Reis und die Reisschüssel
waschen. Kuro hat einfach aufgegeben.
Schön.
Oh Gott.
Aber denkst du an...
Wenn Kuro irgendwann nicht mehr da ist, dann wisst ihr, woran es liegt.
Aber ist Reis für dich eher türkisch oder ist Reis für dich eher japanisch?
Es kommt darauf an, wie man es macht, wenn man es so richtig geil mit den Reisnudeln und so macht, die vorher noch so mit dem Öl anbrät und dann den Reis und dann ist es eher türkisch. Wenn ich aber jetzt hier so den guten alten Basmati-Reis mache.
Langkorn.
Türkischer Reis auch immer von dieser einen Marke, die es so in diesen türkischen Türkbakas gibt. Die gibt es so in klein, aber die gibt es halt auch in 10 Kilogramm.
Genau, 10 Kilo oder halt 100 Gramm. Nix dazwischen.
Ja, nix.
Kuro bestellt gerade Reis.
Und ja.
Reis24.de.
Ja. Ja, das jedenfalls als kleinen Einstieg zu dieser Folge. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist 2 Stunden später der Podcast, wo es um die wichtigen Dinge im Leben geht und Videospiele. Wir spielen Spiele 2 Stunden lang, die ihr ausgesucht habt. Und in dieser Folge ist es Split Fiction. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir, wie gesagt, eine pickepackevolle Sendung. Und das mache ich nicht alleine, das habt ihr schon gehört. An meiner Seite sind der einzigartige, ich nenne ihn gerne Flamesius, aber eigentlich heißt er Chris. Schön, dass du in der Runde bist.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Wer ist Flamesius?
Dann außerdem hier in der Runde der Kartengott und Ran Moore. Das Man kennt ihn auch unter dem Namen Timo.
Ja, hallo, schönen guten Abend, liebe Freunde, Zuhörende, Nahestehende und Neugewonnene Reisfreunde.
Pokémon-Fan und Assassin's Creed Nummer 1-Fan Christian Kuro Grofsky ist auch mit dabei. Schön, dass du da bist.
Ja, Agumon ist mein Lieblings-Pokémon.
Ja, und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Jungs, normalerweise an der Stelle frage ich euch jetzt alle nacheinander, was ihr gespielt habt, was ihr gemacht habt. Aber wir haben heute wirklich mit den Top 3, die wir im letzten Mal verschoben haben, so ein riesiges Thema dabei. Nee. Und ich freue mich.
Lass mich doch mal aussprechen, meine Güte.
Also wir skippen jetzt nicht.
Doch mal
wir skippen nicht.
Nein. Wir skippen das, was wir alle hier so einzeln gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn du mich ausreden lässt, weißt du, das ist doch. Go with the flow.
Der Flow, ey, ganz ehrlich, den Flow gibt es seit Anfang an nicht. Du fängst mit deiner, ich habe mir eine Reisschüssel bestellt, Geschichte an, bevor du irgendwie nochmal Hallo gesagt hast. Also.
Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich über ein Thema reden, über das gerade die ganze Welt spricht. Sei es wegen der wunderschönen Outfits oder wegen den riesigen Monstern, die in diesem Spiel sind. Kuro, du hast es im letzten Podcast schon mal kurz erwähnt. Monster Hunter, jetzt ist es draußen. Ihr seid 100 plus Stunden drin. Erzählt, wie läuft's, wie ist es?
200 Stunden ist Chris
konnte drin. Konnte Monster Hunter Wilds dem Vorgänger seinen Rang ablaufen oder wo stehen wir? Gebt mir ein Update. Ich hab's hier liegen. Ich warte darauf, mit euch zu spielen. Ich warte auch darauf, dass ich Zeit habe. Es ist immer ein bisschen schwierig bei mir, das kennt ihr
ja. Ja, das ist aber auch leider sehr enttäuschend.
Ja,
weil es gibt die
ihr mit live. Die,
ja. Es gibt die Kawabunga Crew und da sind auf jeden Fall Leute drin, aber nicht alle.
Ich kann noch nicht rein. Ich kann noch nicht rein. Die sagt mir noch, nö. Komm später wieder, sagt sie zu mir immer.
Wie kann das denn sein?
Ich habe jetzt 6-7 Stunden drin. Ich bin jetzt in diesem Steindorf, da wo diese Feuerschale ist.
Oh, ist aber schon.
Aber letztes Mal meinte sie, als wir geschrieben hatten, meinte sie, ich hab was für dich, aber noch nicht. Und ich bin so, keep your secrets, Alter.
Das ist seltsam, weil eigentlich müsstest du das schon können. Naja, egal. Das klären wir auf jeden Fall später. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir zu viert gemeinsam mal Monster Hunter erleben würden, denn ich persönlich muss sagen, das ist einfach Oberaffen-Titten-geil, dieses Spiel. Also,
aber du als alter Monster Hunter-Profi, wie ist es denn jetzt? Können wir jetzt zusammenspielen? Oder war das jetzt so ein Netzwerktesting und jetzt funktioniert das auch wirklich?
Ja, es war so ein Netzwerktesting, damit Capcom gucken konnte, ob es funktioniert oder nicht. Letztendlich, ja, ich meine, zum Release gab es halt ein paar Probleme, glaube ich. Dann ist halt so, never play on Release Day. Aber mittlerweile ist es relativ einfach, zusammen zu spielen. Also, was heißt einfach? Also, es ist immer noch ein Monster Hunter-Spiel. Das wirft dir halt so ein paar Knochen zwischen die Beine. Ganz einfach, weil es manchmal irgendwie der Meinung ist, hier, ich mache dir aufgrund der Menüs das Leben etwas schwerer, als es sein müsste. Und das ist ein Kritikpunkt, das, den muss ich halt Monster Hunter Wilds stellen. Aber abgesehen davon ist das Spiel halt so von der Erfahrung und von der Inszenierung und der Präsentation und das, was es anbietet, ist es, finde ich, absolut Weltklasse. Ist es besser als World? Das ist immer so eine Frage bei, oder grundsätzlich, wenn du Monster Hunter Spiele untereinander vergleichst, finde ich, ist das relativ schwer, weil Monster Hunter Spiele, auch wenn die Prämisse immer relativ identisch ist, bist ein Jäger oder eine Jägerin und du klopfst Monster, ne? Le Finn?
That's it.
Ist es doch irgendwie so von der Art und Weise, von dem Ablauf oder von den Kämpfen, ist es doch irgendwie immer ein bisschen anders, ne? So ein Monster Hunter Generations fühlt sich anders an als ein Monster Hunter World, fühlt sich anders an als ein Monster Hunter Rise, fühlt sich anders an als ein Monster Hunter Wilds. Ich finde, das ist einerseits weird, andererseits ist es aber auch cool, weil alle Spiele parallel zueinander koexistieren können. Also, es ist nicht so, dass du, keine Ahnung, wenn du jetzt Bock auf FIFA hast, ne, dann spielst du den aktuellen Teil. Du wirst wahrscheinlich nicht zurückgehen und sagen so, boah, jetzt noch mal eine Runde FIFA 2014, da habe ich Bock drauf. Das wird halt nicht passieren. Ja. Aber da jeder Monster Hunter Teil irgendwie so seine kleinen Eigenheiten hat, ist es irgendwie nie zu spät, auch mal ältere Spiele sich anzuschauen. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel schon mal vorsichtshalber Monster Hunter Generations noch mal Ultimate auf die Switch geparkt, weil ich dachte so, ey, wenn irgendwann der Moment kommt, wo ich sage so, ach, Wilds, habe ich jetzt alles gesehen, aber ich brauche noch einen Monster Hunter Fix, dann gibt es andere Spiele, die das genau so gut irgendwie befriedigen können. Aber
das ist mega interessant, finde ich, weil ich will kurz eingrätschen, weil ich bin ja super Casual Monster Hunter Fan. Ich benenne mich als Fan, ich mag es sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe gerade wirklich Time of My Life, weil es war so ein Überraschungshit für mich. Ich war so, ja, ich freue mich drauf, wenn es rauskommt, aber ich war nicht so hyped wie ihr und ich bin jetzt 7 Stunden drin, wie gesagt, aber ich habe jede Stunde davon maximalen Spaß.
Oh,
aber
yes.
Ich bin so, was ist jetzt der Unterschied zu Rise? Was ist der Unterschied zu World? Und bin so, maybe habe ich noch zu wenig gespielt, aber für mich als Casual-Fan ist es so, it's more of the same, aber irgendwie besser. Aber was ist es denn? Ich kann es nicht irgendwie den Daumen drauflegen, wo ich sagen kann, das haben die besser gemacht, das ist anders. Das ist. Und ich habe auch Kumpels dann erzählt, die waren so, ja, wie ist es? Ich so, ja, irgendwie ist es intuitiver, irgendwie ist der Einstieg sehr, sehr, sehr viel besser und die nehmen sich besser an die Hand, aber so, dass du es nicht merkst, so, dass die sagen so, hey, wir müssen jetzt das machen, dann machst du das und dann so, ach übrigens, außerdem kannst du auch hier, wenn du das und das drückst, machst du das und das und bist so, ah, okay.
Ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, also generell ist beides richtig, das, was Kuro sagt, das, was du sagst, denn ihr seid halt die beiden Enden des Spektrums. Du hast wahrscheinlich auch mit den, also auch nicht mit World 1000 Stunden verbracht und deswegen verinnerlichst du halt manche Sachen von den alten Spielen krass und bist jetzt natürlich nach 100, 200 Stunden auf dem Tacho in Wilds auch total anders drin und du, ich könnte dir eine Liste schreiben mit 1000 Sachen, die jetzt anders sind. Von Quality of Life über Handling von den Waffen und die Sachen mit der Wildnis natürlich, aber es ist geil, denn das einzig Wichtige, finde ich, was Wilds jetzt so für Neuansteiger oder für Leute, die das jetzt nicht quasi an die Venen angeschlossen haben, hat jeder, mit dem ich geredet habe, hat gesagt, er kommt leichter rein. Und das ist bei so einem Spiel wie Monster Hunter halt wahnsinnig geil, dass es die Tore einfach noch einen Ticken weiter aufmacht und noch mehr Leute reinholt, wie es Elden Ring für die From Software-Formel halt auch schon gemacht hat. So, ich meine, im Endeffekt ist es immer noch ein Monster Hunter, so wie Elden Ring auch immer noch ein From-Titel war. Aber das haben halt dann deutlich mehr gespielt und die Zahlen jetzt zu Wilds haben ja Wilds auch extrem recht gegeben. Es war ja crazy, was die da abgefeuert haben.
Und vor allem, ohne es zu verwässern. Du hast ja trotzdem diese fucking Badass-Kämpfe und du fühlst dich so geil nach einem Kampf. Aber ohne, dass du denkst so, ah, okay, es ist so eine Light-Version davon.
Ja, und das bieten halt eigentlich grundsätzlich alle Monster Hunter-Titel. Ich würde halt vermuten, oder meine persönliche Einschätzung ist, was halt Monster Hunter Wilds einfach so ein bisschen, wenn du jetzt direkt vergleichst mit Rise, abhebt. Also die Atmosphäre ist halt deutlich intensiver als ein Monster Hunter Rise, wo du irgendwo in deinem Gebiet bist, du weißt direkt, also wo das Monster ist, du gehst hin und drumherum passiert nicht sonderlich viel. Und in Wilds ist halt einfach so dieses Ökosystem, was ich sehr an der Reihe zu schätzen weiß und halt mit World diesen riesigen Boost bekommen hat, ist halt so, wie verhalten sich die Tiere in der Welt? Wie interagieren sie miteinander? Du hast halt einfach so ein bisschen mehr so dieses Gefühl, dass das wirklich ein richtiges Ökosystem ist. Einerseits, okay, andererseits, glaube ich, ist das große Alleinstellungsmerkmal von Wilds halt der Fokusmodus. Den gab es halt so vorher nicht, dass du halt einfach angreifen kannst und du kannst anvisieren. Das ist halt ja. Dass da platzen Teile des Gehirns, wenn du irgendwie vor 20 Jahren jemanden gesagt hättest, der Monster Hunter auf der PS2 spielt und sagst so, ey, in 20 Jahren kannst du L2 drücken oder linker Trigger und dann kriegst du ein Fadenkreuz und dann kannst du zielen, wo du hinschlägst. Und wir denken so, was?
Das klingt jetzt so ulkig, aber es ist halt wirklich super essentiell, weil manche Waffen sind halt so, die sind halt wie ein Truck, ne? Da fängst du eine Combo an, so eine 3-Schlag-Combo, so eine 8-Sekunden-Combo und du weißt genau, du wirst dich jetzt 8 Sekunden in dieselbe Richtung bewegen. Mhm. Und jetzt, dass du mit dem Großschwert halt einfach auch, wenn sich das Monster bewegt, dass du dann nicht mehr Löcher in die Luft schlägst, das ist wirklich, das klingt so simpel, aber es ist einfach so fucking befriedigend, wenn man das jetzt so viele Jahre so gemacht hat.
Okay, I get it. Aber das bemängeln ja auch viele, sagen, ist zu einfach.
Sollen die Fresse.
Also, was heißt viele? Aber die, ne, gibt immer die lauten, wie gesagt.
Also generell zu dem Schwierigkeitsding. Es ist nicht unmöglich, klar, aber es hat meiner Meinung nach gibt's wieder so sehr viele Nuancen, die du für dich einstellen kannst. Du kannst, also ich glaube nicht, dass es da draußen jemand gibt, der das Spiel komplett alleine spielt, sein Palico zu Hause lässt, nicht die SOS-NPC-Truppe oder also jetzt hier einfach Koop-Freunde dazu ruft und von vorne bis zum letzten Monster durchgeht und dann sagt, nee, also wirklich bin ich einmal auf die Bretter gegangen, weil hinten raus wird's einfach krass. Also es gibt Monster, die dich hinten raus auf die Bretter schicken. Es gibt bei Monster Hunter immer diesen Punkt, wo du so gut ausgerüstet bist, dass du weniger Angst hast. Dass du bis hin zu, okay, ich werde diesen Kampf gewinnen. Also da kann nichts mehr passieren. Den gibt's. Das ist so dieser Anime-Punkt, ne? Wenn der Held an den Punkt kommt, er hat so viel trainiert, dass es da einfach nur noch explodiert und er hat nichts mehr zu befürchten. Mhm. Das gibt's im Monster Hunter auch. Aber der Weg dahin ist nicht so ein Selbstläufer. Also ich glaube nicht, dass das Spiel zu leicht ist. Ich glaube vielleicht, wenn du was Kritisches darüber sagen müsstest, wäre es eher die Tatsache, dass du zu schnell zu diesem Punkt kommst aufgrund von Quality of Life Sachen. Aber wer bin ich, der das jetzt bewertet? Ich habe jetzt 200 Stunden in Monster Hunter Wilds drin. Gibt Leute, die haben jetzt 10 Stunden in Monster Hunter Wilds drin. Und deswegen, für die ist es halt einfach es ist nicht frustig, es macht mir sehr viel Spaß und ich komme immer voran und keine Ahnung, ich freue mich aufs neue Title-Update, wo dann schon wieder schwierigere Sachen angekündigt werden, die anscheinend härter sind als alles, was wir momentan im Spiel haben. Und so geht es doch eigentlich einen ganz gesunden Weg.
Voll. Ich habe eine Frage. Kuro, du bist ja ein Monster Hunter-Fan seit sehr langer grauer Zeit.
Geht, und, aber ja. Ich sag einfach ja. Wie
heavy, nicht so?
Also, mein richtiger Einstieg war halt damals mit World. Also, ist halt gar nicht so lange her, so teilemäßig. Also, ich hab's vorher probiert auf der Wii und bin halt eigentlich immer oft auch, also, ich hab irgendwie so diesen Charme gesehen, aber es war halt gleichzeitig auch recht spröde, so vom Onboarding her einfach. Mhm. Also, so ein Monster Hunter Tree auf der Wii, das war schon cool, aber es war die Wii, das ne? Also es sah halt einfach aus wie auf einer PlayStation 2 und ich hab's nicht so richtig verstanden und was muss ich eigentlich machen? Die ersten Quests waren, bringen wir 12 Kräuter oder so und das ist dann so und World war halt einfach so dieser, ich finde so dieser Mainstream mehr oder weniger AAA-Durchbruch, so wie halt damals, keine Ahnung, Burnout mit dem dritten Teil, ne? Die ersten beiden Teile waren cool, ne, von Criterion, aber dann hat EA gesagt, so hier, macht mal Burnout 3 und ihr habt Geld. Und dann war es auf einmal so ein AAA-Blockbuster. Mhm. Und World fühlte sich halt wie dieser Blockbuster an. Es war immer noch einigermaßen ein Buch mit 7 Siegeln, so wie halt für mich Dark Souls auch oder Demon's Souls früher mal ein Buch mit 7 Siegeln war. Aber es bot deutlich mehr Reize, sich da rein zu investieren, weil halt einfach die Präsentation so viel besser war, weil es auf einmal so diese Revierkämpfe gab und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht, aber es hat auch bei mir echt ein bisschen gedauert.
Okay, dann hat sich meine Frage komplett erübrigt und die wäre völliger
Stell mal deine gewesen. Frage.
Nein, ich wollte Kuro fragen, weil ich irgendwie im Kopf hatte, weil ich ja so krass auf das Spiel gefreut habe. Ich dachte, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass er auch schon so ein super Fan ist, ähnlich wie du, Chris. Und ich hätte es dann einfach spannend gefunden, wie das ist, an so ein Franchise ranzugehen, dass man so mit dem Herzen mag und einen Beitrag drüber machen muss im Vergleich zu einem Spiel, das, wo man vielleicht nicht so mit dem Herzen hinterhängt.
Kann ich ja trotzdem
beantworten. Das mit einem,
ich glaube auch.
Kannst du ja beantworten. Dann mach das doch. Tun wir mal so.
Also, einen Beitrag darüber zu machen, über ein Spiel, auf das man sich freut, ist erstmal, also erstmal nicht schlecht. Also es ist natürlich so, du spielst etwas, worauf du dich freust. Also natürlich macht es dir Spaß. So, oder du gehst halt mit einer freudigen Erwartung ran. Ich hatte halt so ein bisschen irgendwann das Problem bei Wilds tatsächlich. Dann in der letzten Woche, man muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, so nach 20 Stunden die Credits gesehen und dann geht ja Monster Hunter Wilds erst so richtig los. Mhm. Na, alles, was du davor spielst, ist mehr oder weniger das Tutorial. Also, Timur, bleib am Ball.
Ja.
Selbst wenn du die Credits so gesehen hast, ist nicht der Moment gekommen, nicht so, um das Spiel
nicht
zu
spielen. So wie damals bei Diablo 3. Ich war so, hä, und jetzt? Naja, gut, dann habe ich's durchgespielt.
Also, es kommen so viele neue Features dann noch hinzu und so viele Elemente, die das Spiel noch mal echt so ein bisschen auf links drehen. Und dann kam halt so für mich der Moment, an dem ich habe dann irgendwann so einen relativ guten Eindruck gehabt und ich dachte mir, boah, wie weit will ich jetzt noch für diesen Review-Prozess spielen? Weil ich spiele für ein Review anders, als dass ich privat spiele. Also ich bin jemand, der sich sehr, sehr gerne sehr viel Zeit lässt, auch mal irgendwie nichts tut oder nur rumguckt oder in Monster Hunter hat einen Fotomodus, ich nutze gerne den Fotomodus. Und spiele sehr gemächlich und sehr gemütlich. Das lässt sich halt dann im Review-Prozess nicht immer vereinbaren. Also dann muss ich so, okay, dann machen wir jetzt mal die nächste Quest. Und wir pushen und wir wollen wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und ich will halt alle Features sehen. Und deswegen habe ich mir halt dann irgendwann einen zweiten Charakter gemacht. Und selbst den habe ich nicht weitergespielt, weil ich dachte, ich will mit meinen Freunden spielen. Aber ich habe meinen meinen High-Rank-Charakter nicht weitergespielt, weil ich dachte, ich will das noch mal so für mich erleben.
Mhm. Herr Kurowski, eine Frage.
Ja.
Ja.
Wir, als auch viele Zuhörende, wissen ja, wie Sie zu Schnellreisen stehen. Wie stehen Sie aber zu Schnellreisen bei Monster Hunter Wilds?
Vielen Dank.
Ja.
Für die Frage. Das ist auch eine sehr gute Frage. Und ich habe eine sehr ambivalente Antwort dazu, denn es ist so: Im Review-Prozess war ich irgendwann so, okay. Die nächste Quest ist da hinten, ich reise dahin. Und das tat mir immer im Herzen ein bisschen weh.
Es hatte weh. Du hast kurz weggeguckt. Also, Gardinen.
Ja, jetzt ist es tatsächlich so, Monster Hunter Wilds ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, das vom Aufbau der Welt eine Welt bietet, die dich nicht so einlädt, wie zum Beispiel bei Red Dead Redemption 2, wo ich wirklich absolut keine Probleme hatte, von A nach B zu reiten oder zu laufen. Weil,
ja, voll, verstehe ich.
Weil du irgendwie immer über etwas stolpern kannst. Das ist gewissermaßen in Monster Hunter Wilds auch so, aber der Aufbau, wie diese Welt aufgebaut ist, ist halt ein bisschen anders. Ja, es ist zum ersten Mal so, dass du in einem Gebiet bist und dann kannst du dich ins andere Gebiet bewegen. Das war ja in World nicht so oder in Rise. Da ist es so, du hast wie, keine Ahnung, eine Map, eine Multiplayer-Map, ne, in einem Shooter. Ein Match hast du auf dieser Map, ein anderes Match hast du auf dieser Map. Früher war es halt auch so, dass du Monster Hunter gespielt hast, hey, du jagst das Monster auf dieser Map oder du jagst das Monster auf dieser Map. Jetzt kannst du halt zwischen den Gebieten hin und her laufen. Auch nicht immer überall hundertprozentig, aber grundsätzlich ist es so. Aber, und das mache ich auch tatsächlich oft. Also, wenn ich irgendwo bin und ich muss ins nächstliegende Gebiet, dann sage ich mir, ey, ich reite da hin. Dann kann ich noch ein paar Sachen einsammeln oder vielleicht passiert irgendwas. Aber wenn ich jetzt von Punkt A nach Punkt G muss, ans komplett andere Ende, quasi das letzte Gebiet, dann benutze ich schon die Schnellreise, weil ich müsste halt hintereinander alle Gebiete durchlaufen. Anstatt dass du sagen kannst, wie in der offenen Welt, hey, ich kann von A nach D, aber ich muss nicht über B und C. Verstehst du, was ich meine?
Ich folge dir, ja.
So ist es halt im Monster Hunter Wilds, dass du halt, wenn du nach D möchtest, müsstest du halt vorher alle anderen Gebiete ablaufen. Das ist halt manchmal ein bisschen mühselig. Also ich habe da irgendwie so einen gesunden Mittelweg gefunden, um eine
Find ich gut.
viel zu das lange Antwort gut. zu haben für deine Frage.
Marvin schläft gerade, ist
Hallo? Das war eine lange Antwort. Wir haben jetzt noch Zeit für eine Frage, bevor wir die Pressekonferenz abbrechen müssen. Haben wir noch eine Frage hier im Publikum?
Abbrechen, nicht beenden, wir müssen sie abbrechen.
Ja, ich hätte eine Frage an den gut aussehenden Herren, der so diese geile Frisur hat und den Bart.
Ja.
Sie haben ja gesagt, sie hätten 200 Stunden dieses Spiel gespielt, Monster Hunter Wilds. Und sie haben ja sicherlich auch schon alles gesehen, so contentmäßig, was man sehen kann. Wo liegt denn jetzt für Sie der Reiz, tatsächlich Monster Hunter Wilds noch weiterzuspielen, bis Anfang April dann das erste große Title-Update kommt? Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
Das ist hervorragende Frage, wenn ich das kurz einwerfe.
Das ist wirklich eine gute Frage. Und die Antwort wird Sie überraschen. Das Interessante für mich war, dass meine komplette Review-Zeit, also die ersten, wahrscheinlich noch zweistellig, aber so 60 Stunden, 70 Stunden, waren für mich komplett ohne Multiplayer. Und ich habe das ähnlich gemacht wie Kuro für den Review-Prozess und habe da schon recht durchgeballert. War dann auch super weit. Und hinten raus sind dann die Tore aufgegangen zum Release und alle meine Freunde sind reingepurzelt. Und da muss ich sagen, ist für mich das Spiel einfach nochmal aufgewertet worden. Also mochte ich es davor schon? Ja, fuck ja, ich hatte eine wahnsinnig geile Zeit. Aber für mich ist Monster Hunter viel mehr Multiplayer, als es jetzt beispielsweise ein Souls-Spiel ist. Zum Beispiel Elden Ring hat ja auch sehr viele geile Multiplayer-Optionen, gerade auch mit der Koop, Seamless Koop-Mod. Aber bei Monster Hunter ist es einfach für mich, dass ich fast nur noch Multiplayer spiele, wenn es möglich ist, mit irgendwem. Und was ich jetzt gemacht habe, war zum Beispiel mir, das ist bei Monster Hunter ganz geil, du kannst deine Waffen relativ einfach anpassen auf das Damage-Level der Leute, mit denen du spielen willst, damit es halt nicht einfach so eine Shitshow wird, die in 2 Minuten beendet ist. Jedes Monster ist dann super schnell fertig. Und ich habe danach das Spiel einfach nochmal komplett vom ersten bis zum letzten Monster mit meiner Frau durchgespielt. Das hat mir mega viel Spaß gemacht, einfach weil mit Steffi, keine Ahnung, wir haben ein Kind, ne, 5-jährige Tochter. Für sie hat das bedeutet, dass da sehr viel Gaming-Zeit weggefallen ist. Sie hat mir den Rücken freigehalten wegen eben den Reviews für den Podcast und für alles Mögliche. Hier ganz viel Liebe für Steffi, aber diese Gemeinsamkeiten, die wir davor hatten, ich meine, vorher haben wir uns auch, wenn Destiny rauskam, haben wir uns 2 Fernseher nebeneinander gestellt und uns ein Wochenende eingeschlossen bei einem Zelda oder so oder eben auch bei einem Monster Hunter World haben wir einfach das ganze Wochenende durchgeballert. Und das hatten wir jetzt wieder. Und die Kleine hatte dann ein bisschen Oma-Zeit und wir hatten dann mal so ein Wochenende für uns und das war richtig, richtig nice. Und danach habe ich, keine Ahnung, ich habe mit Kuro, seriously, ich glaube, Kuro und ich haben seit Ewigkeit nicht mehr so viel Koop-Spaß gehabt wie jetzt mit Monster Hunter Wilds. Und das ist diese Essenz. Also diese Essenz ist die Antwort auf die Frage. Mir macht das Spiel, auch wenn ich jetzt schon alles gesehen habe, mir macht das Spiel jetzt noch mehr Spaß als vorher, weil ich einfach alles nochmal erleben kann. Ich kann alles nochmal mit Freunden erleben. Und in so einem Spiel wie Monster Hunter, da werde ich tatsächlich auch ein bisschen zum Kuro. Also dann reiß ich nicht die ganze Zeit schnell durch die Gegend. Dann versuche ich nicht die ganze Zeit alles zu min-maxen, sondern nimm mir die Zeit und bin langsam und ich max alles aus. Ich hole, also aber eher so von, ich will mir jede Rüstung bauen. Ich will jede Quest und jede Nebenquest. Wann habe ich denn mal in einem Podcast gesagt, dass ich alle Nebenquests erledigen will? So, das funktioniert bei Monster Hunter bei mir. Und ich weiß nicht, was es ist. Es ist magisch. Das ist vielleicht der Grund, warum ich Monster Hunter so liebe. Aber das ist für mich, fängt das Spiel einfach erst jetzt an.
Nice, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich freue mich vor allem, mit euch zu zocken. Ich weiß noch, wir haben damals einmal Rise gespielt auf Switch. Das hat so viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich dann vor einem halben Jahr letztens mit 2 Kumpels, Shoutout Erik und Chrissy, Worlds und Rise auch nochmal irgendwie beides so ganz, ganz oberflächlich angezockt. Und es war auch dann so, ja, es ist halt wirklich eins der allerbesten Multiplayer-Games, die es gibt.
Es ist halt auch einfach, und das ist jetzt so mein abschließender Kommentar erstmal dazu, es ist halt auch einfach eine herrliche Spielwiese. Weil natürlich ist es ein Spiel, das hat Quests, das hat Progression und irgendwann, logischerweise, hört sie auf. Ne, irgendwann hast du die letzte Quest gespielt, irgendwann hast du die letzte Rüstung dir zusammengebastelt und dann ist es halt eigentlich vorbei. Und was ich aber halt so bemerkenswert finde an Monster Hunter ist, dass es eine Spielwiese ist. Die es halt so nicht so oft gibt. Also, du kannst es halt auch einfach spielen, weil es Spaß macht. Aber, und das haben Chris und ich auch angefangen, du kannst es auch spielen und dir so deine eigenen Ziele setzen. Zum Beispiel habe ich irgendwann gemerkt, so bei einer Quest, hey, ich krieg dieses Monster relativ schnell down. Das waren 2 Minuten 30. Dann waren es irgendwann 2 Minuten 15. Und ich musste an Chris denken, weil wir hatten vor Ewigkeiten bei Titanfall 2 so eine Challenge mit diesem Test-Run, diesem Test-Parcours, den man am Anfang macht. Weil da kannst du auch eine Bestzeit aufstellen. Dann haben wir uns gebattelt. Und dann habe ich ihn irgendwann einen Screenshot geschickt, so, hier, guck mal, ich habe dieses Monster, das ist diese Quest, habe ich in dieser Zeit umgehauen. Jetzt bist du dran. Und das machen wir jetzt
ungelogen. Mann, so richtig Kuro-Chris
seit, keine Vibes. Ahnung, seit 9 Tagen oder so. Und es macht echt Spaß, die Zeit halt irgendwie immer zu drücken. Andererseits, ganz ehrlich, Monster Hunter Wilds ist auch ein Dress-Up-Game. Das ist
voll.
Infinity Nikki nur mit Monster-Gebäsche. Und wie viele Stunden ich verbracht habe, um mir coole optische Rüstungen einfach nur zu bauen, die irgendwie geil aussehen. Und das ist, habe ich auch, Basti hat jetzt auch mit Wilds tatsächlich sein Herz hat sich geöffnet für dieses Spiel. Und ich habe ihm auch am Anfang gesagt, so, ey, irgendwann wird der Moment kommen, da geht's um Fashion Hunters. Da willst du halt auch geil aussehen. Und er hat mich ausgelacht. Und neulich hat er geschrieben, shit, du hattest recht. Ich hab jetzt 3-4 Ausrüstungen.
Ich muss aber auch sagen, also das motiviert mich auch. Also ihr schickt immer die Bilder rein und wenn ich dann so sehe, wie ihr irgendwelche Drachenplatten oder was weiß ich da irgendwie anhabt und so eine vollrote Rüstung, das sieht halt so nice aus.
Voll.
Dann kommt Chris dann noch mit seinem Chocobo-artigen Begleiter, richtig, den er da wirklich auch komplett so Chocobo-gelb gemacht hat. Und das triggert ja irgendwas in mir. Also das reizt mich ja komplett. Also am Ende, für mich ist es gar nicht dieses Souls-artige, schwere Gegner-Kloppen, wo ich Bock habe, sondern ich will in das Fashion-Ding rein. Ich will geile Rüstung haben. Aber Herr Kurowski, eine Anschlussfrage an der Stelle. Jetzt haben Sie so viel Zeit in dieses Spiel investiert. Wann werden Sie denn endlich Heroes of Hammerwatch 2 beenden im Koop?
Ich habe gehört, ich schaue gerade zu meinem Assistenten rüber. Die Zeit ist leider um für diese Pressekonferenz. Ich muss leider jetzt zum Teamtraining, Nachbesprechung, Spielanalyse müssen wir aufarbeiten. Dieser grandiose Sieg gegen den Fulgur Anjanat, den wir da gelegt haben, müssen wir nochmal.
Geil. Mir ist letztens schmerzlich bewusst geworden vor einiger Zeit, dass als früher bei Wetten, dass es immer hieß, jetzt muss uns Tom Hanks leider verlassen, weil sein Flieger geht gleich. Ich es als Kind das immer geglaubt habe. Das ist
die größte Lüge der Welt.
Ich war so, boah, krass, die fliegen jetzt noch irgendwie. Aber was für eine plumpe, dumme Ausrede damals im Fernsehen.
Ist es so?
Fuck
yeah. Musste der gar nicht zum Flieger?
Leider nein. Der hat aber nur keinen Bock. Es war nur die Gage. Die haben gesagt, hier, 90 Minuten kriegt ihr für den das Geld. Ja gut, ciao.
Thomas Gottschalk einmal zu viel ans Bein gefasst und dann wollte er gehen. Oh,
aber nur beruflich. Nee. Der Dude, Alter.
Und damit, liebe Zuhörer.
Willkommen beim 2-Stunden-Später-Podcast.
Öffnen wir eine Rubrik, die wir jetzt seit längerem nicht mehr hatten und sie heißt Top 3. Chris, das ist deine Kategorie, du hast die vor einiger Zeit in den Raum geworfen. Wir wollten sie in der letzten Folge eigentlich schon machen. Hol uns doch und die Zuhörenden einmal ab. Worum geht's heute?
Okay, also die Top-3-Frage von mir wird sehr persönlich. Denn ich will nicht weniger wissen als die Top-3 der prägendsten Videospielmomente in eurem Leben. So, ganz egal, ob Spiel an sich, Story, Bossfight, Hardware, Grafik, Soundtrack, egal. Egal ob Singleplayer oder Multiplayer, komplett subjektiv. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Es muss kein Ingame-Moment sein, es kann aber einer sein. Die Frage zielt mehr auf euch. So, wir investieren so viel Zeit, Liebe, Geld in dieses Hobby. Ich wollte, dass ihr euch mit eurer Reise auseinandersetzt und einfach mal raushaut. Und nur ganz kurz, um zu den Regeln für mich, habe ich mir wieder was auferlegt, denn sonst wäre die Sache relativ eindeutig gewesen. Ich habe für mich persönlich alle Spiele vom Tisch genommen, die ich nur wählen würde, weil ich damit Vater-Tochter-Zeit hatte. Denn sonst wären das wirklich viele Magic Moments gewesen, aber das wollte ich nicht. Also für mich ist alles nur rein Chris-mäßig bewertet worden.
Mhm.
Ich habe auch mir selber Regeln auferlegt. Ich habe gesagt, ich möchte sowohl eine Mischung aus Ingame-Momenten wie auch so allgemeineren Momenten. Mhm. Und ich darf nicht mehr als einmal Final Fantasy erwähnen.
Stark.
Ich habe keine Regeln.
Stark.
Ich habe einfach nur die geilsten Momente genommen. Anarchie. Oder die abgefahrensten so. Auch. Mal gucken.
Dann fang doch direkt mal an mit Platz Nummer 3.
Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Also mein persönliches Platz 3 ist vielleicht ein super privilegierter Pick, ganz ehrlich. Aber
oh Gott. Damals, als ich auf der E3 war.
Ja, so ungefähr. Ja. Ich hatte irgendwann, als ich noch in München war und für Gamesfeld gearbeitet habe, war ich halt auf Events. Und irgendwann flatterte eine Event-Einladung ein von Respawn Entertainment. Und die haben gesagt so, ey, hier, kommt nach Los Angeles, wir stellen ein Spiel vor. Und dann war ich so,
oh, ich erinnere mich daran.
Heiliger Bimbam. Und dann bin ich nach Los Angeles und wir haben eine Präsentation bekommen und es war Apex Legends. Und das war am Freitag, glaube ich, bevor es rauskam tatsächlich. Die haben gesagt so, ey, hier, passt auf, wir haben dieses Spiel. Es kommt, glaube ich, am Montag raus, aber ihr könnt es jetzt schon mal spielen. Und das war abgefahren. Also Battle-Royale-Spiele waren super heiß. Respawn Entertainment hat bei mir ein Stein im Brett für Titanfall 2 und Titanfall.
Yes.
Und dann haben wir halt die Presse aus der ganzen Welt hat halt Apex Legends gespielt. Und das war cool. Aber und jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Moment. Ich habe es geschafft, auf diesem Event Back-to-Back Champion zu werden. Während die EntwicklerInnen zugeschaut haben. Die standen irgendwann alle so.
Nein.
Also wir waren ja in Dreierteams um uns herum. Mhm. Back-to-back. Und da bin ich
nice.
So Gaming-E-Sports nice. In Anführungsstrichen mäßig, bin ich da komplett gepiekt. Weil ich dann Props von den Leuten von Respawn bekommen habe.
Heftig.
Krass.
Ah, oh, das ist geil. Das ist wirklich ein cooler Moment.
Alter.
Aber Apex hast du auch ordentlich Stunden drin, ne?
Ja, cool. Ich stärker als jeder Moment,
den ich dann, Stunden drin. Mein Platz 3.
Heftig, Mann. Geile Story.
Wow. Wow. Talking
ich weiß, noch, aber ich weiß noch, dass bei diesem Event was so, Leute, ich darf nichts sagen, aber freut euch.
Mhm. Ich weiß noch genau, weil wir auch, also wir haben noch. Damals, für darf ich vorstellen, beim Shadow Drop. Nur so, Alter, was passiert denn hier, was passiert denn? Und Kuro hat mir das dann erzählt und ich so, ey, Bock auf eine Spontanfolge. Und dann haben wir am Abend eine Spontanfolge geil. Mit Kuro dazu aufgenommen und das war so geil.
Hammer, voll schön. Heftig.
Alter, ich hätte nicht Kuro als Ersten nehmen sollen.
Ja, komm. Ey, ganz ehrlich, seit ich die Frage so auf den Zettel gescribbelt habe, freue ich mich so krass auf eure voll. Geschichten.
Ja. Timo, dann mach du doch mal weiter.
Ja, wie schon erwähnt, ich habe nicht so wirklich das Ranking, aber ich habe jetzt gerade so ein bisschen sortiert. Ich glaube, dann kommt Platz 3 von mir. PlayStation 1, Metal Gear Solid.
Oh, geil.
Als Oberding und zwei Sachen ganz besonders. Punkt 1, natürlich Psycho Mantis.
Yes.
Wo man die Memory Card austauschen musste. Und das war einfach mind-bending. Es war unfucking fassbar, dass man halt wieder von dem Digitalen wegkommt zum Analogen, haptisch und dann und das war so ein, was passiert hier gerade? Und das war wirklich, wirklich, wirklich unfassbar. Genauso wie auch der Kopierschutz.
Ja.
Ja, Mann. Der Kopierschutz nämlich, welcher hinten drauf auf der CD war, nämlich halt die Funkfrequenz. Und wir hatten eine Sicherheitskopie von diesem Spiel. Und kamen zu diesem Punkt und waren so, ja und jetzt? Wow. Es war
Wer hat
halt
das Original.
Es war Pre-Internet-Zeitalter. Was haben wir getan? Ja. Wir sind in die Stadt gefahren mit unseren Fahrrädern und haben dann im Elektrofahrhandel beim Spiel hinten aufgeschaut. 140.85 und dann schnell nach Hause geradelt. Und deswegen, das ist so ein bisschen auf jeden Fall sehr, sehr hängig. Also fucking Metal Gear Solid. Also allein das Gameplay, die Musik, die Sounds. Also selbst heute noch. Also natürlich dieses rote Ausrufezeichen, dieses RIM haben wir alle im Ohr, aber auch so ganz, ganz, ganz kleine, feine Sounds, wie wenn, keine Ahnung, auf der Map irgendwas piept oder sowas halt. Das ist so hängen geblieben, dass ich würde es, wenn jetzt ein Film laufen würde, 4 Stunden lang und es würde ein kleiner Sound von Metal Gear Solid da drin vorkommen, würde ich sofort raushören, weil es so fucking markant war.
Hä?
Ich habe so ein ganz,
Fußspuren?
Ganz Ja, mega geil. Also deswegen Metal Gear Solid hat einen riesen, riesen Grundplatz in meinem Herzen. Auch mehrmals durchgespielt, auch sehr, sehr stolz drauf gewesen. Und tolles Spiel, super geil. Aber wie gesagt, also ne, vor allem halt Psycho Mantis und die Dingsbums.
Chris.
Okay. Mein Platz 3 ist tatsächlich so ein Gesamtpaket. Ich weiß es noch, es war, als ich das erste Mal Super Mario 64 im Kaufhaus gesehen habe. Ja, und ich weiß noch, ich bin da durchgelaufen und das war, wie gesagt, so, das ist eine andere Zeit gewesen. Heute haben wir Kilometer gegen den Wind, noch vor der ersten Ankündigung wissen wir, was rauskommen wird. So, damals hatte ich den N64 noch nie gesehen. So, ich bin durch das Kaufhaus gegangen und ich habe Mario gesehen in diesem Level mit Bomb Bomb, also eines der ersten Level da auf dem Berg. Und ich dachte nur, was zum Fick passiert hier? So dieser,
nice.
Wie man Mario steuert, der N64-Controller auch einfach und ey, keine Ahnung, was war das? 97 oder sowas. Ich war 12 und ich weiß noch, dass ich damals zu meiner Mom gesagt habe, also ich war mit meiner Mom da, obviously. Ich so, lass mich hier, mach deinen Scheiß, mach ihn gründlich, ey, geh weg, wirklich, nimm dir alle Zeit der Welt, ich bin hier happy, hol mich morgen ab, ist mir scheißegal. Und dann habe ich den ganz, also das war damals eine Zeit, ich weiß, wir Hörer haben, die nicht wissen, wie das damals war, es war einfach so ein gammeliger Fernseher, der viel zu hoch für mich war, weil ich war noch zu klein und du stehst da, du hast da auch nichts zum Sitzen oder sowas, es ist nicht bequem. Ich stand da einfach mehrere Stunden und habe Mario 64 gespielt und für mich war das, also ich weiß heute noch, wie ich mich gefühlt habe, wie mich das einfach weggehauen hat, weil das so ein krasser Magic Moment für mich war. Aber ja, Mario 64, das erste Mal Mario in so einer 3D-Welt rumlaufen und so, das war crazy.
Insane. Geil. Ja. Ich glaube, wir können alle relaten, dieses damals im Einkauf, das ist schon heftig gewesen, ja.
Ich glaube, ich mache heute mal so ein bisschen den Kuro-Move, wie er bei unserer Top 3 des Jahres. Und ich hau bei jedem noch so ein Honorable Mention mit raus. Honorable Mention für den ersten ist das erste Mal, als ich damals mit Podcasten angefangen habe, vielleicht erinnert ihr euch auch noch so ein bisschen an die Zeit, als man so angefangen hat, sich in der Branche so ein bisschen zu etablieren, sage ich mal. Und dann hatte man so quasi das erste Mal die Nachricht mit, dieses Jahr geht's auf die Gamescom. Und nice. Das war so ein crazy Gefühl für mich, weil ich kann es halt noch so von, als ich klein war und ich war mit meinem Bruder da und dann war das cool und jetzt weiß ich so, ey, ich gehe da hin so mit so einem Presseticket und dann habe ich Termine und ich weiß noch, ich war so nervös und es war Monate, viele, viele Monate vor der Gamescom, ich war so nervös, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich mir dachte, Alter, wie geil dieser Tag wird, das Dream come true. Das so als kleiner Honorable Mention.
Das ist schön.
Was ich als Platz 3 genommen habe, ist etwas, was ich aufgeschrieben habe unter dem Titel Flifflan. Was ich damit meine ist, Fliff ist eine Abkürzung für das Spiel Fly for Fun. Also ist auch die offizielle Abkürzung. Es war damals ein MMO, in dieser ganz großen MMO-Zeit. So Anime-Grafik. Es ist Free-to-Play und dadurch war das halt für mich perfekt, weil Geld war irgendwie nie da und ich habe das halt mega viel gespielt und ich habe es dann irgendwann auch mega viel mit einem oder meinem damaligen besten Kumpel auch gespielt. Und wirklich, wir haben da Tage und Nächte in diesem Spiel zusammen verbracht und immer mal wieder haben wir uns dann auch wirklich Zeit genommen und haben so PCs abgebaut, beim jeweils anderen dann aufgebaut und dann haben wir da so eine kleine Mini-LAN draus gemacht und wirklich die ganze Nacht durchgespielt und es war einfach immer so eine Fun-Zeit. Und bei uns in der Nähe gab es immer einmal pro Jahr so einen Moment, wo die Straßen gesperrt werden und dann kann man da eine unendlich lange, also nicht unendlich lang, aber eine super, super lange Strecke Fahrrad fahren. Und halt keine Auto, wo keine Autos sind, was halt immer richtig cool war. Und an einem dieser Vorabende haben wir nämlich auch so einen Tag gemacht, wo ich bei ihm war, PC mitgebracht habe, wir haben die ganze Nacht gespielt. Und irgendwie gefarmt und so. Und dann sind wir am nächsten Tag Fahrrad gefahren. Und wir haben die ganze Zeit, also wirklich vom ersten Pedaltritt bis zum letzten, nur über das Spiel geredet, wo wir als nächstes Dungeons farmen gehen. Geil. Und Items sammeln und was wir wann wo machen und wer welche Klasse spielt und so. Und es ist mir so im Kopf hängen geblieben, weil das einfach so eine geile Connection war, die mir wieder gezeigt hat, wie schön das ist, einfach mit Menschen zusammen Videospiele zu teilen und mit denen diese Momente zu haben. Ähnlich wie ihr das wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen hattet mit Monster Hunter oder auch mit Titanfall, wo ihr euch gegenseitig die Zeiten schickt und so. Das sind die Momente, wo ich so merke, boah, das macht einfach Spaß. Und gerade dieses lokale Zusammenspielen gibt mir persönlich immer noch mega viel. Und das ist so ein sehr prägender Moment aus genau dieser Sparte.
Hammergeil.
Nice.
Ja.
Ach schön, Childhood Memories, gefällt mir.
Platz Nummer 2.
Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch so, die sind jetzt nicht so wirklich fest nummeriert, aber Platz Nummer 2 ist für mich wahrscheinlich das erste Mal GTA 3 spielen. Also ich habe GTA vorher schon gespielt, also GTA 1 tatsächlich und GTA 2 auf der ersten PlayStation. Aber als ich das erste Mal GTA 3 gespielt habe in dieser 3D-Umgebung, war für mich eigentlich auch nicht super neu, weil vorher auf der ersten PlayStation hat es Driver 2 auch schon gemacht, aber es war halt einfach whack. Mhm. Aber als ich dann GTA 3 gespielt habe, also dieses Gefühl, da, wenn du dann, die Intro-Sequenz ist passiert, du brichst halt aus diesem Gefängniskonvoi aus und fährst durch Liberty City in der Nacht, es läuft die Mucke, bist mit 8-Ball unterwegs in 3D und du kannst sogar die Kameraperspektive wechseln in die Ego-Perspektive, also in die vor dem Lenkrad-Perspektive. Ich dachte mir so, holy shit, das ist gerade für mich Next-Level-Gaming. Fun Fact dazu, ich habe mir das Spiel zu Geburtstag gewünscht. Und ich habe mich so sehr drauf gefreut, oder die Vorfreude war so groß, dass ich zum ersten Mal nach Geschenken gesucht habe. Und ich habe GTA 3 tatsächlich gefunden. 2 Wochen oder wie, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Wochen, bevor ich Geburtstag hatte. Und es war eingeschweißt. Also habe ich absolut mega fein säuberlich diesen kleinen Faden abgezogen. Die Hülle raus, also diese Folie rausgemacht. Das Spiel gespielt, meine Mutter war arbeiten. Und hatte dann halt diesen absoluten irren, dieses irre Erlebnis. Meine Mutter kam von der Arbeit, hatte kurz Mittagspause. Ich habe auch vor, ja, hallo, guten Tag. Ja, alles cool. dann habe ich noch mehr gespielt und irgendwann habe ich dann wieder das Spiel genommen. In diese Folie rein und ganz mit so einem ganz so minimal dickeren Streifen, Tesafilm, das wieder zugeklebt und zurückgelegt. Und hab mich dann trotzdem noch sehr gefreut, als ich es dann bekommen habe.
Ich liebe die kriminelle Energie, passt auf jeden Fall zum Titel.
Das war für.
Ich hätte so Schiss, zu werden und dann kriegst du es nicht zum Geburtstag.
Meine Mutter hat nichts gesagt, ich weiß nicht, ob sie es gemerkt hat oder einfach nur sagte: ja, who fucking cares.
Aber kennt ihr das noch, das früher bei den Spielen, man musste sie ja einlegen, dann haben die CDs geladen, die Level geladen und dann waren die halt geladen. Und wenn du dann quasi CD rausgemacht hast, dann konntest du halt trotzdem weiterspielen, weil das Level war ja schon geladen und war ja schon auf dem Screen. Genauso hatte ich das damals mit einem Dragon Ball Spieler. Genau dieselbe Geschichte, ich habe mich mega drauf gefreut und dann meine Mutter gesagt, ich muss ja mal testen, ob es funktioniert, was man halt so sagt. Und dann war ich in diesem in diesem Übungsmodus, Level geladen, Charaktere da, CD wieder raus, ja, klappt, ganzen Tag gespielt, PlayStation nicht ausgemacht über Nacht, konnte ja die ganze Zeit weiterspielen. Der Kampf hat niemals geendet, weil natürlich irgendwie Übungsmodus und so, aber ja, hat eine gute Zeit.
Was man halt so macht, ich muss mal gucken, was funktioniert. Man halt so macht. Geil, ja. Stark, ach, herrlich, toll. Aber das ist die beste Top 3 ever, schön, Chris.
Voll, mal, während wholesome. Timo trinkt, kannst du ja mal weitermachen, Chris.
Alles klar. Also unweigerlich muss das auf diese Liste, weil es einfach für mich auch so ein krasser, definierender Moment in meiner Videospiellaufbahn ist und das ist Dark Souls 1. Und die Geschichte fängt anders an, als man vielleicht denkt. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals erzählt habe in einem Podcast, aber also Dark Souls kam in mein Leben als eins von diesen Spielen, die mir ein paar Leute so nebenbei empfohlen haben. So, das kennt ihr vielleicht. Also es ist nicht ein, Chris, schau mich an, das Ding wird dein Leben verändern. Das war so eins, ey, vielleicht spielst du das mal. Hast du das eigentlich schon mal gespielt? Und 12 andere Titel genannt. Und so hatte ich irgendwann die Disc von Dark Souls von einem Kumpel ausgeliehen, daheim. Hab's in die Kiste geworfen, mit Steffi noch lustig einen Charakter gebaut. Und dann sind wir losgegangen und ja, da muss man fair und ehrlich sagen, manchmal ist es so im Leben, da gibt man manchen Dingen nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Ne? Und ich habe es gespielt, so eine halbe Stunde, habe gesagt, ich finde es cool. Ich finde es cool, dass es ein bisschen anders ist, aber ich habe gerade nicht die Zeit dafür und habe das Spiel wieder zurückgegeben. Und habe gesagt so, yo, ist cool, aber ich habe gerade, und dann tausend, ich weiß nicht mal mehr, welches Spiel es war, aber ich musste irgendwas anderes spielen und fertig. Und dann, und das ist der Moment jetzt, dann kam ein Kumpel zu mir, und hat mir bei irgendeiner Party, hat er mich gefragt, hast du es dir jetzt angeschaut? Und ich so, ja. Und dann habe ich ihm das erzählt. Und er legt die Hand auf meine Schulter und sagt so, pass auf, wir machen es so. Am Wochenende komme ich zu dir. Wir nehmen uns einen Kasten Bier, wir ziehen uns gemütliche Jogginghosen an, setzen uns auf die Couch und dann spielen wir nochmal Dark Souls. Zu zweit. So mit Controller abgeben. Und wann immer du an diesem Wochenende sagst, das ist nicht deins, du hast keinen Bock, dann machen wir es aus und machen irgendwas anderes. Wir haben ja 1000 andere Spiele. Mhm. Aber vielleicht macht es ja doch Klick. Und ich so, okay, habe ich nicht viel zu verlieren. Ich meine, er hat mir einen Kasten Bier angeboten, so let's go. Kam vorbei, wir haben das genauso gemacht, wir haben uns hingesetzt und wir haben losgespielt. Und ich weiß nicht, was es war, aber es war da. Und es war fucking magisch. Ich habe an dem kompletten Wochenende haben wir so gut wie nicht geschlafen. Wir haben das Geil. Komplette Spiel am Stück durchgespielt. Wir haben die Couch quasi Geil. Nicht verlassen. Ich glaube, wir haben nur überlegt, weil uns Steffi ab und an was zu essen gebracht hat. Und das war crazy. Also das war wirklich
Geil.
Abgefahren. Und ich bin ihm bis heute dankbar. Er weiß das auch. Ich habe ihm irgendwann mal, ich glaube zu Dark Souls 3 habe ich ihm eine Collector's Edition geschenkt, weil ich gesagt habe, ohne dich wäre ich Schön. Wahrscheinlich nicht so krass in dieser Serie drin. Und ja, also ich meine, wie die Story hinten raus ausgeht, wissen wir alle, was das Spiel im Moment für mich für einen Wert hat. Aber ich will jetzt gar nicht zu krass das Fass aufmachen, aber das Spiel ist nicht nur so, dass ich jetzt Souls-Spiele mag und fertig. Ich hatte wirklich den Glauben an diese Art von Spielen verloren. Denn zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, da waren Videospiele halt wirklich so, über jedem Charakter war ein riesengroßer Pfeil, der dir gesagt hat, wo du hin musst. Und alles war einfach. Und also alles wurde immer einfacher. Und ich wusste nicht, dass es sowas da draußen gibt. Und ich wusste nicht, was es mir bedeutet, wenn ich es entdecke. So klar, ich habe Trials gespielt und Super Meat Boy. Aber ja, ich habe mein Herz komplett verloren an Dark Souls. Darum definitiv in meiner Top.
In einer alternativen Realität, wo Chris an Dark Souls abprallt und dem Spiel keine zweite Chance gegeben hat, hat er sein Herz an League of Legends verloren. Und ist jetzt so ein richtig saltiger, toxischer Bastard, der einfach nur irgendwie wahrscheinlich
Imagine, stell dir vor. Geil.
Irgendwo.
Das ist eine richtig geile Frage.
Oder vielleicht in einem anderen Universum hätte er auch einfach die Videospiele aufgegeben, weil er gesagt hat, boah, ja. Das wird mir alles zu leicht und ich fühl's einfach nicht mehr. Und er ist einfach über die Jahre so ein bisschen rausgewachsen. Deswegen macht er jetzt einen Podcast über
das Handwerk. Ja, oder geht dann einfach nur 24/7 ist er in der Spielo, hochverschuldet.
Auch also ich muss immer so richtig gute Szenarien rausmalen.
Shoutout Prepper. Maxi auf jeden Fall, falls du das hörst.
Shoutout Maxi. Shoutout. Danke Maxi, dass du Chris geformt hast. Crazy. Aber es ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich habe viele Freunde, die haben früher viel gezockt und jetzt haben die gesagt so, ja, ich spiele nur noch ein bisschen Warzone, ein bisschen FIFA. Ich bin so, Mann, Leute, probiert mal das. So, ja, nee, Story-Games muss ich nicht mehr und so. Ey, fair enough, I get it so, wenn man irgendwann denkt, man hat alles schon gesehen und gespielt, aber es ist dann, ja, dann kommt sowas wie so ein From-Titel oftmals, so ein Monster Hunter, oftmals immer richtig, richtig zugriechen, und man ist so, oh, freshes Gameplay, let's go.
Bleibt einfach mein Platz offen für Empfehlungen.
Auf jeden Fall. Mein Platz 2 ist Super Mario, wie heißt das? Auf Nintendo Entertainment System hieß das Super Mario Bros., ne?
Mhm.
Ja, Super Mario Bros. Wir hatten den Nintendo Entertainment System NES genannt, NES haben wir mal gesagt. Welches Jahr war das? I don't know. Ende 80er, Anfang 90er. Und Super Mario war damals halt, man hat keinen Speicherstand. Man konnte nicht speichern. Du bist tot, dann bist du tot. Permadeath, fuck you. Und wir haben Spaß des Lebens gehabt. Und mein Bruder, 3 Jahre älter als ich, kam eines Morgens zu mir runter. Oh, geil, morgens, ihr merkt schon, ne? Nintendo spielen morgens, so muss
die
das.
Die Zeit.
Und er sagt, ich habe gestern was geträumt. Ich so, was denn? So habe ich geklungen als Kind. Und er meinte, wenn wir bei dem Level an der Röhre hinten nicht in die Röhre gehen, sondern oben langlaufen. Und ich so, hä? Und dann hat er es gemacht und natürlich ist er diese Bonusröhren.
Mhm.
Und ich natürlich, er ist mein großer Bruder, wir haben die Ende 80er, ich so, oh, mein Bruder ist der Krasseste.
Er ist der Messias.
Er hat das geträumt. Turns out he was right. Turns out, natürlich hat er es irgendwo aufgeschnappt bei einem Kumpel in der Schule, wo auch immer. Aber nochmals, liebe Freunde, liebe Zuhörer, es sind Ende 80er, Anfang 90er.
Ja.
Internet gibt's nicht. Es gibt eine Computerzeitschrift, die kommt einmal im Monat raus vielleicht. Natürlich hat keiner Geld dafür und es war insane und unvorstellbar, da drauf zu kommen. Und jetzt im Retrospektiv bin ich so, Mann, wie geil so Easter Eggs in so alten Games oder so.
Ja.
dass du es rausfinden musst, Cheatcodes und sowas halt. Weil heute, du findest bei Zelda eine Tür nicht oder was auch immer, dann gibst du bei YouTube ein und es gibt einfach 15 Videos, die es erklären, wo und wann du hin musst. Und das ist immer so ein bisschen schade. Also man kann natürlich, klar, es liegt an einem selbst, was man macht oder nicht, aber damals einfach, es war nicht möglich, darauf zu kommen, außer natürlich Buschfunk, der irgendwann in Deutschland ankam, so crazy. Ja. Und ich fand es halt interessant, in dem Fall dann auch so, dass was digitales Spiel, weil wir haben damals Hero Quest gehabt, wir haben Fernsehen geschaut und beim Fernsehen war es so, da gab Kinderprogramm und irgendwann war Kinderprogramm zu Ende. Du konntest nicht weitergucken, dann bist du natürlich rausgegangen, ne? So, deswegen bin ich sehr froh, dass wir noch damals groß geworden sind und nicht heute mit Tablets, wo ich aussuchen kann, welche Folge ich gucken möchte. Nein, worauf ich hinaus möchte ist, es war einfach mind-bending nochmals, das Wort zu benutzen, dass halt so ein Spiel, so ein Hidden Gem hat, wo du nicht drauf kommst. Also wir haben ja nur Brettspiele gespielt und da hast du ja einfach alles, was in der Packung ist, ist irgendwann im Spiel drin. Das heißt, wenn irgendein Item drin ist, den du nicht vorkommst, dann weißt du, okay, maybe kommt das irgendwann später. Aber bei so einem Videospiel war es dann so, alter krass, wenn das möglich ist, was gibt's denn noch alles, was wir noch nicht erlebt haben oder gesehen haben? Crazy. Shoutout an meinen Bruder. Wenn ich ein großer Bruder wäre, ich würde auch wirklich am laufenden Band meinen kleinen Bruder sowas von geil verarschen. Hat er gut gemacht. Shoutout.
Shoutout.
Shoutout. Finde ich mega und ich möchte meiner Geschichte mich ein bisschen einreihen in etwas, was wir jetzt im zweiten Platz hatten, denn meine Geschichte dreht sich auch um ein Spiel aus dem Hause From Software.
Nice.
Nämlich, oh, wie hellhörig Chris auf einmal wird. Ich muss sagen, ein Moment, der sich wirklich bei mir eingebrannt hat, ist der Moment, als ich das Elden Beast besiegt habe und Elden Lord geworden bin. Und ich fand den so prägend, dass ich den tatsächlich hier auf Platz 2 mit reinnehmen wollte, weil
nice.
Souls-Spiele waren immer ein Thing. Man hat immer davon gehört, wie schwer die sind. Und Elden Ring war für viele, und da zähle ich mich dann entsprechend auch drunter, der Titel, der einen so ein bisschen den Einstieg in das Ganze gegeben hat, weil es vielleicht einfach ein bisschen zugänglicher am Ende des Tages war. Auch durch die Open World, vielleicht auch, weil es vom Setting her, ich kann nicht genau den Finger drauf legen, da fehlt mir der Vergleich für. Nichtsdestotrotz, in diese Welt reinzutauchen und dann auch mit Leuten um mich herum, die gerade vielleicht so das erste Mal oder mit mal wieder reingehen, das war eine coole Erfahrung, weil man sich austauschen konnte, weil man schauen konnte, hey, wie weit bist du? Hast du den und den Boss schon? Nee, krass, erzähl mal. Das war cool und ich glaube, zum Release damals musste es noch viel krasser gewesen sein, als ich, der 2 Jahre später oder so reingedived ist, als alle schon über den DLC geredet haben und ich war so, ha, aber Main Game, was ist denn damit? nichtsdestotrotz auch immer mal wieder die Reise hier in der Gruppe teilen zu können und euch das zu sagen, nice. Hey, ich habe jetzt das und das gemacht und ich check das und das nicht. Und dann hat man so die helfende Hand auf den Rücken und auf die Schulter bekommen von Chris-san und Kuro-sensei. Das war ganz toll.
Sei nicht das Ziel.
Aber ich habe zum Beispiel, es gab jetzt auch
nicht
im
sterben.
Letzten Jahr, nicht sterben, aber das war der hardest Tipp. es gab jetzt im letzten Jahr auch zum Beispiel den Streamer Schradin, der Elden Ring durchgespielt hat und der hatte quasi auch so einen Coach und ich habe diese Clips super gerne gesehen und er hatte halt ja wirklich so richtig krasses Equipment. Man hat richtig gesehen, der hat ein Build bekommen mit, ne, du musst jetzt irgendwie den Zauber machen und das und das. Und ich bin da ja wirklich komplett blind rangegangen. Also außer, dass Chris mir gesagt hat, wo ich diese Glocke für die Beschwörungen, für die Aschen herbekomme, habe ich ja wirklich alles genauso erlebt, wie es mir entgegengesprungen
Sehr
ist.
Gut.
Das heißt, jedes Equipment, jeden Zauber und alles, was ich hatte, habe ich gefunden, weil ich es gefunden habe und nicht, weil ich es gegoogelt habe oder weil es mir jemand erzählt hat. Und das hat am Ende meine Reise und diesen Moment, wo ich das Elden Beast besiegt habe, auch so belohnt gemacht, weil ich wusste, das ist jetzt das Ende meiner Reise. Und das ist genauso, wie ich als Noob in diese Welt reingekommen bin, das alles erlebt habe. Und ich habe das nicht geschafft, weil ich jetzt krass overpowered war oder weil ich leveln gegangen bin, grinden gegangen bin oder mir krasses Equipment geholt habe, sondern einfach, weil ich es geschafft habe. Und das war zusammen, weil ich auch noch am selben Tag Melania geschafft habe, Melania, das große Thema hatten wir schon mal, auch, ich habe so lange an den beiden gehangen und dann habe ich sie am selben Tag geschafft. Das war für mich so crazy einfach.
Wie heißt du nochmal?
Ich habe genauso.
Don't.
Ich habe wirklich gezittert. Ich habe, wenn ich dran denke, kriege ich wieder schweißnasse Hände und das war für mich ein richtiger Magic Moment.
Hammer.
Das ist voll ziemlich gut. Cool.
Das finde ich sehr schön.
Ja. So.
Sehr schön.
Mein finaler okay. Pick.
So.
Achso, ne, Timo ist ja noch, ne? Ne, Timo war schon.
Ich habe schon zwei. Okay.
Also, Timo war schon. Ich bin immer der Letzte der Runde. Ja. Ist okay.
Mein letzter.
Schön ist dein Gehirn.
Pick. Ich möchte auch erstmal eine Honorable Mention hervorschieben.
Ah, oh, ja. Stimmt, ich habe keine Honorable Mention gehabt. Fuck! Honorable Mention, ich habe in Mine Final Fantasy Chronicles gemacht und war geil.
Ist das dein einziger Final Fantasy Pick?
Das ist meine Honorable Mention.
Na gut. Jedenfalls, meine Honorable Mention hat mit Dark Souls 3 zu tun. Einerseits, weil ich, Chris und ich, also es ist quasi so, es passt irgendwie geil zum Thema des Spiels, weil wir uns für über Ostern zusammen bei ihnen getroffen haben und ich musste halt Dark Souls 3 für Gamesfield testen und ich dachte mir, ey, ich bin mega smart, ich hole mir einfach wahrscheinlich den fähigsten Menschen mit dem größten FromSoft-Wissen an die Seite, mit dem ich das gemeinsam erleben kann und das war die absolut geilste Erfahrung und es gibt einen Moment in diesem Spiel, der wenn man halt mit FromSoft spielen, also wenn man die kennt, gibt es einen Moment, den ich jetzt nicht spoilern möchte, aber da war ich so, holy shit, ist das geil. Und das war ein absolut geiles Wochenende. Das mit dir erlebt zu haben, Chris, war eine absolute 12 von 10. Und dieses Ostern, also das war, glaube ich, das beste Ostern, was ich jemals hatte.
Voll. Also nice. Da muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, das war crazy, weil für mich, ich war da noch nicht so sehr in diesem Review-Ding drin, geschweige denn, dass ich meilenweit davon entfernt war, dass ich Pre-Zugang zu einem meiner absoluten Lieblingstitel hatte. Und als Kuro dann so mit der Idee um die Ecke kam, auch so fuck ja, ich musste nicht mal nachdenken. Ich habe Urlaub erst später eingereicht, weil sonst wäre ich einfach krank gewesen. Es wäre mir fucking egal gewesen. Und das war einfach, das war
nice.
Einfach
wunderschön. Ich glaube, es waren 3 Wochen vor Release schön. Oder so, ne? Oder 2, 3 Wochen.
Ja, es war irre. Es war irre. Danach haben wir, glaube ich, sogar noch die koreanische Version gespielt, weil die war auch, die hatte, glaube ich, 2 Wochen vorher, was, japanisch? Ja. Irgendeine ausländische Version und die haben wir dann auch noch gespielt, damit wir immer noch Pre-Access hatten und dann haben wir die mit dem Google-Übersetzer immer, damit wir die Items lesen konnten. Das, ey, Dark Souls 3 war wild.
Aber der wahrscheinlich prägendste Moment oder an den ich mich erinnern kann, hat mit Mega Man X zu tun, tatsächlich, auf dem SNES. Oh, wir gehen zurück, wow. Mitte der 90er, zum kleinen Kuro. Es gibt tatsächlich 2 Momente. Der erste Moment, ich durfte im Quellekatalog mir ein Spiel aussuchen. Das passiert nicht oft. Das ist pre-Internet.
Oh, ist das geil.
Meine Mutter hat gesagt, ey, hier hast du den Quellekatalog, such dir ein Spiel aus. Und ich habe mir Mega Man X ausgesucht.
Zeig mit dem Finger auf dem Spiel.
Und dann war es irgendwann so weit, der Postbote kam. Ich war alleine zu Hause. Ich habe im 4. Stock gewohnt. Er kommt die Treppe hoch und da gab es noch so ein paar Schritte und ich gehe ihm entgegen. Er gibt mir das Paket, ich drehe mich um, die Tür fällt zu. Ich habe mich ausgesperrt.
Nein.
Für mehrere Stunden. Und ich saß dann bei der Nachbarin mit dem Spiel in der Hand und konnte es nicht spielen. Und ich habe überlegt, kann ich in der 4. Etage vom einen Balkon zum anderen? Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Das ist der erste Moment. Aber das ist noch nicht mal der krasseste Moment. Also das war schon.
Ich will das Gesicht sehen von Kai.
Also es war ungefähr,
Kuro.
Das war so.
Bam. Spiel!
Oh. Klonk und ich.
Oh, was für eine geile Szene.
Rüttel an der Tür.
Wahnsinn.
Geht nicht auf. Oh. Also absolut
herrlich.
Horrorszenario.
Ich wünschte, wir hätten so Leute in der Community, die so animieren können und dass sie genau diese Szene jetzt animieren. Ich will das so als.
Also ich glaube, der Postbote war so auch, gut. Ich weiß nicht mehr, also der hat auch so, oh, das ist jetzt natürlich doof, ne?
Pust.
Ich meine, es war halt auch in der Verpackung, dass du halt original weißt, was da drin ist. Naja.
Ja, ja, klar.
Jedenfalls
ja, ja,
klar. Hatte ich zu der Zeit mein bester Freund Marius, kein Shoutout. Kein Shoutout.
Shoutout. Oh, nein.
Hat genau auf der anderen Straßenseite gewohnt. Und wir waren damals beste Freunde. Und er war halt auch so ein absoluter Videospiel-Nerd, so wie ich. Ich habe sehr früh mit Videospielen angefangen. Und wir haben halt sehr oft gemeinsam Videospiele gespielt. Irgendwann hatten wir es an einem Wochenende uns in den Kopf gesetzt, ey, wir treffen uns morgens und wir spielen Mega Man X durch an einem Tag. Und wer Mega Man kennt, Kings. Die Reihe, ist nicht die einfachste Reihe. Mhm. Ich habe vor ein paar Jahren noch mal Mega Man X gespielt. Ich bin im Intro-Level gestorben, bevor es zu Boss-Auswahl kam. Jedenfalls spielen wir Mega Man X den ganzen Tag. Bis abends, bis es dunkel wurde und wir es wirklich geschafft haben, den letzten Boss, ich glaube, es ist irgendeine Sigma-Form, zu besiegen. Wir sind absolut im Eimer, aber wir sind unendlich glücklich. Und dann, als die Credits die Endsequenz angefangen hat, hatten wir im Haus einen Stromausfall.
Oh Gott!
Nein! Und es ist nicht so, dass du Mega Man X spielst und du kannst an jeder Stelle speichern. Du hast ein Passwortsystem. Mm-mm. Aber das darauf haben wir auch mehr oder weniger irgendwann gepfiffen. Ich habe angefangen zu weinen.
Puh, ja, zu Recht, vollkommen zu Recht.
Das hat mich gebrochen. Wir haben uns diese Herausforderung gesetzt, wir haben sie gemeistert und als die Belohnung kam, hatten wir einen Stromausfall.
Sehr, sehr, sehr berechtigter Platz 1. Applaus.
Starker, starker sehr Platz 1.
Ich hab übrigens Mega Man X nie wieder durchgespielt.
Danke.
Ja. Fair enough. Ich hätte gern, dass Chris der Letzte ist, weil es seine Kategorie ist. Deswegen finde ich das irgendwie ganz romantisch. Timo, magst du deswegen weitermachen?
Ja, mache ich gerne. Mein Platz 1, da muss ich eigentlich lange drüber nachdenken, ist Red Dead Redemption als Oberthema. Ich komme gleich dazu, warum. Okay, liebe Zuhörende, falls ihr Red Dead 2 noch spielen wollt oder gerade spielt, dann skippt jetzt bitte eine Minute weiter, denn es wird spoilerig. Und dieses
Spiel. Ich mach gleich genau dasselbe.
Dieses Spiel gespoilert zu spielen ist nicht gut. Deswegen, Marvin nimmt die Kopfhörer ab? Jesus fucking Christ, Marvin, du kannst doch nicht Red Dead 2 nicht gespielt haben.
Okay. Ist das die Anekdote, von der ich glaube, dass es sie ist?
Oh nein, aber die kannst du gerne dazu gleich zuknüpfen. Okay, Marvin hat den Kopfhörer abgenommen. Ganz kurz, liebe Freunde, die es gespielt haben. Marvin, willst du es noch spielen irgendwann?
Ja, gucken wir mal.
Ach, du wirst es eh nicht spielen. Obwohl, doch, nee. Doch Marvin würde ich zutrauen. I don't know.
Wir geben dir ein Zeichen, Marvin, wenn Timo durch ist.
Ja. Okay, anyway. Auf jeden Fall, als Red Dead rauskam, dann habe ich es angefangen zu spielen. Ich fand es fucking boring, fucking langweilig, viel zu langsam und bla. Und habe es weggelegt, weil ich war in Assassin's Creed Odyssey drin und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann war ich so ein bisschen genervt auch von diesem Hype, weil ich mag Überhypes gar nicht. Deswegen schaue ich auch jetzt erst Squid Game. deswegen habe ich dann gesagt, ich lasse es jetzt liegen, weil ich würde es jetzt nur spielen, weil es da ist, weil es draußen ist und weil es jetzt gerade alle spielen. Deswegen graut es mir so ein bisschen von GTA 6 auch schon übrigens. Auf jeden Fall habe ich dann ein Jahr später, war ich dann so, Red Dead 2, let's go, wir gehen nochmal rein. Reingegangen und wirklich dann halt innerhalb von mit Zeit gelassen, so 2 Monate intensiv, jeden Tag gefühlt gespielt, durchgekommen und richtig eine Verbindung zu Arthur aufgebaut und die Welt geliebt und all das, ein tolles Spiel. Und dann passiert, was passiert? Ja. Jetzt wird's spoilerig, wegklicken. Man bekommt die Diagnose. Marvin, hör nicht zu, weg.
Oh, ja, tschüss. Ich wollte auch gar nicht zuhören.
Okay, man bekommt die Diagnose und weiß, dass man stirbt.
Ja.
Ab dem Zeitpunkt, ich weiß nicht warum oder was es ist oder es so, aber es war so bewegend für mich, dass ich wusste, alles, was ich jetzt mit Arthur mache, ist vollkommen egal. Und deswegen war das dann halt so diese letzten Missionen, die letzten Dialoge, die letzten Handlungen waren so, dann mach's doch gut. Oder Also es war so krass prägend, wie einfach dann halt, da hat eine Frau mich irgendwas gefragt und ich war so, und die Antwort war dann so, es ist scheißegal. Es ist mir, Arthur, scheißegal. Mhm. Weil das, was du gerade fragst und was dann in Kraft treten könnte, tangiert mich dann nicht mehr. Und das hat mich so krass bewegt, weil ich fand so heftig, wie das Spiel so einen Brocken dir setzt, also an Zeit und Investitionen, und dann am Ende sagt so, ey, weißt du was, übrigens, auf jeden Fall Happy End kriegst du hier nicht, fuck you. Und du bist so, oh, crazy. Und dann kriegt man natürlich auch so Gedanken so, okay, was ist, wenn das in Real Life passiert, wenn du dann wirklich mal so hörst, so, ey, wenn es gut läuft, ne, so und so viele Tage. Anyway, Marvin, komm zurück.
Nee, doch, Marvin.
Hey, hallo Marvin, da bist du wieder.
Marvin muss...
Nein, warte.
Tatsächlich nochmal weghören.
Wollt ihr darauf eingehen? Oder weil ich habe noch, jetzt kommt erst mein großer.
Ich würde vielleicht ganz kurz die Anekdote reinschieben. Weil diese Geschichte,
ja, kannst du sehr gerne unspoilerig
rein. Timur erzählt hat, hat noch einen dunklen Twist für einige Menschen aus dieser Gruppe. Denn es war so, dass wir Timur, Kumpel Martin, Kotter und ich,
du?
Und vielleicht noch ein, zwei mehr, waren super investiert in Red Dead Online. Das haben wir gemeinsam gespielt. Und eines Abends haben wir es gespielt und hatten Spaß. Und dann haben wir aber auch gerade nichts gemacht. Und dann hört man nur so von Kotter, unserem Kumpel, dass irgendwie seine Freundin nach Hause kommt. Und sie so, macht ein bisschen Smalltalk. Und dann hört man nur so, die Freundin fragen so, ach, diese eine Sache, ne? In dem Spiel mit der Story, ist die passiert? Und naja, als Marvin die Kopfhörer aufhat, sagt Kotter so, ja, nö, das ist so, ja. Und wir alle so, what? Also alle fangen an zu schreien in der absoluter, also sie sind alle waren so, fangen wirklich an zu schreien. Das war wirklich, als hätte die Titanic den Eisberg getroffen und wir sind gerade in der Szene, wo das Schiff auf einmal so sie aufbricht. Alle sind nur noch hysterisch am Schreien, auf der Suche nach den Rettungsbooten. So war das gefühlt in dieser PlayStation-Party, weil wir nicht glauben konnten, was gerade passiert, weil das war halt kurz nach Release. Keiner war ansatzweise durch. Ich war gerade Kapitel 2. Und dann so,
oh nein,
kommt Kotter zurück, so, ja, was ist denn? Und der kommt wirklich in diese Party, setzt sich wieder die Kopfhörer auf, so, hi, ich bin zurück. Und er hört wirklich nur so, ah, was war das denn? Ich glaub das nicht. Hast du das denn? Und er so, was ist los? Und wir so, Digga! Oh, also es herrschte einfach absoluter Ausnahmezustand. Und alle waren komplett fassungslos. Und er so, oh, shit.
Das Mikro war noch an. Hups. Crazy. Ja, da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran. Mann, crazy. Okay. Warum aber auch das Spiel auf Platz 1 ist bei mir und ich gar nicht lange drüber nachdenken, ist Folgendes. Als Red Dead Redemption 1 rauskam, da lebte ich in Bielefeld, war Student. Hatte kein Geld, wirklich kein Geld. Es hat gereicht für Mittagessen und vielleicht mal hier ein Bierchen abends in der Kneipe. Nicht jeden Abend, am Wochenende. So. Und dann kam Red Dead Redemption 1 raus und ich habe diesen Beitrag noch gesehen bei Game One. Damals? Müsste es sein? Ja, MTV Game One. Und dann, ich habe mir so, boah, es muss so geil sein, es muss so cool sein, ich habe richtig Bock drauf und ich musste es wirklich dann halt mir erkratzen, also so zu erspannen. Ich wollte auch nicht fragen, Mama, kannst du mir Geld geben für ein Videospiel? So, weiß ich nicht, da war nicht der Vibe da und ich hätte es natürlich machen können, aber ich war so, nee, lieber nicht. Also, ne, so, oder war so, vielleicht wünsche ich mir zum Geburtstag oder so, keine Ahnung, mal gucken. Anyway, ich habe es mir dann halt erspart und hab's dann bei eBay geschossen für, I don't know, was es damals gekostet hat, aber ich hab's mir halt wirklich, wirklich erspart und dann hab ich's bekommen und ich hab immer bei Rockstar Games das Ding, dass wenn jetzt, wenn ein neues Spiel da ist, ich spiel's am Stück 12 Stunden lang. Klar mit Pausen und so, aber ich bin halt so, ich fang 10 Uhr an, hör 10 Uhr auf, macht richtig Spaß, hab ich auch damals dann gemacht. Und es war so ein richtiges Studentendasein, ich will ein Spiel, aber ich muss drauf warten, ich kann's mir nicht so fuck you money-mäßig, wie es jetzt ist, kaufen und dann hat es einen ganz anderen großen Wert gehabt, natürlich so. Teil 1 war fucking fantastisch, tolles Spiel. Dann Sprung zu Red Dead Redemption 2. Irgendwie bin ich als Game-Influencer in Anführungsstrichen erfolgreich, sodass Rockstar Games mir, Shoutout an Micha, so eine Box schickt, so eine Influencer-Box. Geil. Von Red Dead Redemption 2. Die habe ich hier auch immer noch stehen und die werde ich never ever weggeben. Weil diese Box für mich symbolisiert, in Anführungsstrichen, from rags to riches, dieses Red Dead Redemption 1, ich war Student, ich musste es mir wirklich, wirklich ersparen, zu Red Dead Redemption 2, die Firma schreibt mich an und sagt, hey, hast du Bock auf so eine fucking Box, weil das Spiel kommt bald raus, wir hoffen, du hast Spaß damit. Und ich bin so, ich verstehe die Frage nicht. So. Aber das ist auch immer so ein Reminder für mich selber so, das nicht als selbstverständlich zu sehen und immer wieder vor Augen zu halten, so, ey, vergiss nicht, wo du herkommst. So. Und das ist immer das sehr, sehr Schöne dran. Und dann noch dieses tolle, tolle, fantastische Spiel obendrein on top mit dieser wahnsinnigen bewegenden Story und wahnsinnig bewegenden Elementen. Deswegen riesengroßer Platz in meinem Herzen. Sehr, sehr, sehr schön. Honorable Mentions, knicken wir, passt schon. Mic drop.
Das war echt sehr deep am Ende. Habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet.
Sehr schön.
Meine Honorable Mention für Platz 1, aber genau, also ist jetzt nicht platziert, aber einfach eine Honorable Mention am Ende noch, ist, wie ich letztes Jahr ungefähr zu dieser Zeit, bisschen früher, ein, zwei Wochen früher, mit Mine Final Fantasy VII Rebirth gespielt habe. Und das haben wir 15 Stunden straight up am Tag durchgemacht. Ich hier, wo ich gerade sitze, Mine drüben im Wohnzimmer. Wir haben uns 3-4 Mal am Tag gesehen, haben gefragt, und wo bist du gerade? Aber nicht spoilern! Und dann immer so, wenn jemand reinkommt, ist auch immer so, wie weit bist du gerade, kann ich gucken? Und dann haben wir uns geil, ganz kurz ausgetauscht. Wir haben extra vorher Meal Prepping gemacht. Vorher eingekauft, dass wir nicht raus. Nice. Wirklich, wir waren so gut vorbereitet. Wir haben mindestens eine Woche durchgeplant, wann wir was wie essen, es vorbereitet beziehungsweise bestellt an den Tagen, wo wir es eingeplant haben zu bestellen.
Mega.
Und wir haben alles links liegen lassen, beide Urlaub, das war the best time of my fucking life.
Boah,
das ist aber geil. Auch als honorable mention. Platz Nummer 1 ist ein Moment, der, und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wenn es den nicht gegeben hätte, würde ich hier heute nicht sitzen. Es ist der Moment, der mir gezeigt hat, wie geil einfach Videospiele sind und weswegen ich für immer sagen werde, dass Final Fantasy X das beste Spiel auf der Welt ist. Am Ende des Tages ist es natürlich so gesagt und manch einer würde sagen, es stimmt nicht und auch andere Spiele haben das. Ja, das mag sein, aber für mich ist es das und deswegen.
Hier gibt es kein richtig und falsch, das ist deine Liste.
Ja. Richtig. Ich habe das damals durchgespielt. Das hatte auch eine längere Historie. Ich habe es bei meinem Nachbarn schon mal gesehen und da habe ich so einen Bosskampf gegen Seymour gesehen, oder mit Seymour gegen so eine Schuppe von Zinn. Und fand es mega spannend, dass er da so gestruggelt hat und hat dann noch extra gegrindet und ich war so, boah, Final Fantasy, ich kannte es ja noch von früher so, ne, Final Fantasy 7 und so, was man irgendwie zu Hause mal gesehen hat. Und dann gab es den 10. Teil und es war ja irgendwie so anders und krass. Und dann habe ich es mir irgendwann mit demselben Kumpel, mit dem ich auch diese Fliff-Abende gemacht habe und Tage, mit dem habe ich mir Final Fantasy 10 in so einem GameStop-Bootleg-Ding, was es bei uns im Dorf gab, geholt, weil es gab es dafür relativ wenig Geld und ich war so, boah, Final Fantasy mag ich, lass es doch zusammen spielen. Er hat dieses Spiel irgendwann gedroppt, aber ich habe da halt den Deep Dive reingemacht, habe es total geliebt und irgendwann auch durchgespielt. Ich habe es als total schwer damals empfunden, war dann aber umso glücklicher, als ich es geschafft habe. Und wie das dann halt so ist, man spielt weiter und irgendwann kam dann auch das liebe, tolle Internet und damit auch eine Website namens Spieletipps. Und ich habe da so ein bisschen halt gesurft, habe so ein bisschen geschaut, ne, Final Fantasy X, was gibt's denn für Tipps? Und dann bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es auch noch diese Solaris-Waffen gibt und dass es schwarze Bestia gibt, also optionale Bosse, die nochmal einen viel, viel höheren Schwierigkeitsgrad haben, dass es etwas gibt wie den Richter, der Superboss des Spiels. Und ich habe mir dann diese ganzen Seiten alle ausgedruckt. Und es gab ja auch die Monsterfarm. Ich habe mir Listen angelegt mit den einzelnen Monstern, um Striche zu machen, wie oft ich die verschiedenen Monster schon gefangen habe, damit ich dann wiederum die Belohnungen für die Solaris-Waffen kriege etc. Und ich hatte nachher einen richtig dicken Ordner mit diesen ausgedruckten Spieletipps-Seiten. Und ich habe mich daran gehangelt, diese ganzen extra Sachen zu machen und zu erleben. Und diese Momente, wo ich so war, das ist alles noch in diesem Spiel. All das habe ich verpasst. Und geil. Ich kann jetzt noch so viel Zeit da drin verbringen. Das war für mich wirklich ein so krasser Eye-Opener für Videospiele, wie ich gemerkt habe. Das können Videospiele alles. Es ist nicht nur das stringente Durchlaufen, wie man das von Super Mario kennt, sondern es ist eine ganze Welt, die sich da verbirgt und die ich entdecken kann. Ich kann zurückgehen und dann sind da noch mehr und schwieriger. Und es war, Ey, bis heute ein so krasser Moment, weswegen ich dieses Spiel ganz, ganz arg in mein Herz eingeschlossen habe und weswegen ich Videospiele in mein Herz eingeschlossen habe.
Voll gut.
Sehr gut. Amadeus.
Das heißt, du hast Monster gefangen, um eine Waffe zu bekommen. Also ich kenne da noch ein Spiel, das dir dann eventuell gefallen würde. Also
ja. Grand Blue Fantasy.
Ich hab auch eine Frage. Marvin.
Chris.
Und das. Wir wissen alle, dass ich mit den letzten Ablegern der Final Fantasy Reihe nicht mehr so glücklich bin. Und das Fass will ich jetzt auch nicht aufmachen.
Das erwähnst du ja sehr, sehr oft tatsächlich.
Eben. Echt? Aber das ist genau, weil du fängst die absolute Essenz von dem ein, was es für mich auch immer so besonders gemacht hat und was ich so absurd liebe. Und deswegen meine ernst gemeinte Frage als jemand, der jetzt, also Rebirth habe ich durchgespielt und das hatte es nicht, aber der Final Fantasy VII Remake habe ich durchgespielt und das hatte es nicht, aber hat denn Rebirth sowas? So ein Endgame?
Es gibt zwar so ein paar Sachen, die man noch machen kann, aber im Grunde nicht, nee.
Okay.
Also nicht würdest auf du dem sagen, Level, von dem ich gerade erzählt habe.
Würdest du sagen, wenn dieser Patchwork-Release endlich vorbei ist und wir den dritten Teil des Remakes haben, den finalen wahrscheinlich, und er hat kein absurd krasses Endgame wie das, was wir mit den Weapons von Final Fantasy VII oder so, oder jetzt, also was du jetzt mit Final Fantasy X gesagt hast, hat, wärst du dann enttäuscht? Würdest du sagen, das ist eine vergebene Chance? Oder würdest du sagen, das passt schon? Das ist halt heute so.
Das ist eine total gute und auch schwierige Frage zu beantworten, wie ich finde. Ich fände es nicht, ich würde nicht direkt denken, das ist jetzt ein schlechtes Spiel, wenn es ohne dieses Feature endet, weil ich finde gerade die Trilogie konzentriert sich vor allem auf die Geschichte und folgt weniger den klassischen Final Fantasy Pfaden. Nichtsdestotrotz, eben weil auch das ein Teil des Originals ist, und das habe ich ja dann im späteren Verlauf, ich habe ja eben Chronicles kurz erwähnt, wo ich mit Mine diese ganzen Final Fantasy Spiele chronologisch durchspiele, und dann hatte ich eben auch den Moment irgendwann, dass ich mit ihr 7 gespielt habe, und auf so eine Art und Weise habe ich halt 7 noch nie gespielt, wo man wirklich dann Chocobo farmt, wo man, keine Ahnung, die verschiedenen Weapons besiegt und die Ritter der Tafelrunde, bla bla bla. Ja. All das sind ja optionale Sachen. Und wenn das, also gerade diese Superbosse, wenn die wegfallen würden, fände ich es schon schade. Ich fände die extra Herausforderung extrem cool, auch wenn sie frühzeitig im Spiel platziert werden, sodass sie so eine Art konstante Threat sind. Das fände ich sehr nice, der man sich dann irgendwann oder auch meinetwegen jederzeit stellen kann, aber eben auch jederzeit, wenn man stärker geworden ist. Natürlich bis zu einem bestimmten Storypunkt. Ich finde, das würde das zu einem besseren Spiel machen, gerade weil wir wissen, dass wir mit der Highwind auch rumfliegen können werden. Erwarte oder erhoffe ich mir ganz stark optionale Gebiete, die ich auch wirklich dann erst so richtig betreten kann. Weil das hat mir mit der Little Bronco als Schiff so ein bisschen gefehlt, dass ich entdecken kann. Also alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe so ein bisschen Seegras gesammelt, womit ich mir irgendwas craften konnte. Es gab ein paar Quests, wo ich nochmal auf ein paar abgelegenere Inseln konnte, aber so dieses aktive Erkunden und etwas dabei entdecken, das hat mir so ein bisschen gefehlt, und das kombiniert mit optionalen Superbossen fände ich extrem stark.
Jo, aber also wie gesagt, ich finde deinen Pick wahnsinnig cool und ich kann den komplett verstehen, aber das ist witzigerweise genau die Essenz von dem, was mir jetzt heute bei den Releases von den Final Fantasy Teilen fehlt, wahrscheinlich.
Aber ja, gut, also 16 hatte das auch gar nicht, wenn ich mich jetzt gerade zurückerinnere. 15 hatte das noch ein bisschen, da gab es noch viele Dungeons. So,
bei 15 gab es diesen wahnsinnig geilen Dungeon, der so unfassbar schwer zu finden war, und wenn du dann da drin warst, dann war es erstmal so eine halbe Stunde Jump-and-Run-Puzzle, und das war, ey, ich hab's gespielt, ne? 15 war, also dieser Dungeon sorgt dafür, dass 15 immer bei mir in guter Erinnerung ist. Das Spiel fand ich ganz cool, aber dieser Dungeon war crazy.
Vor allem diese ganze Lore, die die Community da rein interpretiert hat mit den Statuen und was das bedeutet, wenn die fallen und bla bla. Mega. Also 15 auch so viel Potenzial, das leider nie ausgeschöpft wurde. Egal, wir wollen hier nicht über Final Fantasy reden. Wir wollen über deinen emotionalsten, deinen aufregendsten, deinen most memorable Moment deiner Videospielhistorie reden.
Ich fand es sehr funny, dass Timur quasi denselben Weg gegangen ist, den ich gegangen bin, denn ich habe hier auch einen Pick genommen, wo ich jetzt eine Spoilerwarnung aussprechen muss.
Yes.
Und tatsächlich ist das bei mir, also hier, wir hatten Mario 64, was einfach so ein alter, das geht. Das ist halt quasi meine Version von dem Kuro GTA 3 Moment, was ja ungefähr dieselbe Energie hat. Souls ist klar, aber auf Platz 1 ist bei mir als Magic Moment The Last of Us 2. Ui. Wer das noch nicht gespielt hat, der sollte jetzt auch
Ich habe bis ein Drittel
Ich kann dir das nicht abnehmen, Timo. Nimm die Kopfhörer ab, wenn du es nochmal spielen willst.
Ich habe es dreimal angefangen, ich habe dreimal selbst aufgehört. Ich bin so, es ist nicht mein Game, aber ich fühle alle, die sagen, es ist eins der besten Games ever. Bis gleich.
Bis gleich. Also das Ding ist, es ist eigentlich das ganze Spiel. Aber wenn ich es benennen müsste, dann wäre es der Moment, wo wir den Switch haben in der Story von Ellie zu Abby. Dieser Moment hat mich völlig kalt erwischt und der hat mich total gebrochen. Und das ist einfach dieser Aufbau von Abby als Antagonistin, für die man nichts übrig hat, außer Hass und Verachtung. Diese komplette Story ist ja eine Rachegeschichte. Es ist ja wirklich so eine Downward Spiral, ne? Und der Mut, den Naughty Dog da an den Tag gelegt hat, um am Anfang das mit Joel zu machen, was passiert ist, und dann eben die Geschichte so weiterzumachen, aber dann eben auch den Schritt noch weiter zu gehen und dich in die Schuhe zu stecken und das zu beleuchten. Und du willst es gar nicht. Du willst nicht Empathie entwickeln mit diesem Charakter. Du hasst Abby. Aber mit jedem Schritt, den du gezwungen bist, in ihren Schuhen zu machen und durch ihr Leben zu gehen, verstehst du und lernst und begreifst, dass es völlig Sinn macht. Und es ist so eine absolute Meisterleistung vom Pacing, von der emotionalen Bindung, vom Storytelling, dieses Character Writing. Das ist für mich die absolute Perfektion in Videospiel-Storytelling und für mich der Meilenstein, der manchmal eben zeigt, nicht oft, ich glaube, das ist auch eine der wenigen Male, aber der zeigt auf, dass Videospiele, was Storytelling angeht, krasser sein können als ein Film und krasser sein können als ein Buch, weil du so viel mehr noch eingebunden bist, da du den Controller in der Hand hast. Und das ist für mich auf jeden Fall der krasseste Magic Moment, den ich je mit Videospielen verbinden.
Ist doch eins der wenigen Spiele, wo ich sage so, ey, das letzte Kapitel hätte von mir aus noch mal 20 Stunden gehen können.
Mm. Voll.
Habe ich ja tatsächlich nachgeholt und ich fühle absolut alles. Also es ist Meister, also das allein zu schaffen, dass du für Abby irgendwann Sympathie hast.
Ja.
Das geht, in 9 von 10 Fällen klappt das nicht.
Eben. Und ja, ich weiß, dass Naughty Dog dafür sehr viel Scheiße fressen musste. Meiner Meinung nach ist es ein absolutes Meisterwerk. Ich bin sehr gespannt jetzt auf die zweite Staffel. Ist ein lustiger Trailer rausgekommen jetzt die Tage. Und bin gespannt, wie sie das umsetzen. Ich hoffe, dass sie es gut machen. Aber die erste Staffel war ja echt gut. Also, let's fucking go.
Also, ich bin auch voll bei dir, so viel Mut bewiesen. Während du erzählt hast, habe ich die ganze Zeit das Wort Perspektivenwechsel auch im Kopf gehabt, weil genau das ist es, ne? Wir sehen Geschichten meistens so aus einer Sicht und da diesen Perspektivenwechsel hinzubekommen, ist wirklich eine ganz krasse Meisterleistung. Ich liebe das Franchise sowieso, mochte den ersten Teil liebe ich auch immer noch ein bisschen mehr als den zweiten, aber auch der zweite hat einfach so krass unter Beweis gestellt, wie gute Narrative funktioniert. Und als ich kürzlich gelesen habe, dass erstmal nicht geplant ist, dass ein dritter Teil kommen soll, war ich fast schon ein bisschen traurig, weil wir reden immer viel davon, dass es immer nur noch Sequels und Prequels zu spielen gibt. Und oftmals denkt man sich, ja, muss das jetzt wirklich sein? aber bei dem würde ich mir das wirklich wünschen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ich mir denke, die haben so krasse Bretter hingehauen und die Erwartungshaltung ist, glaube ich, auch sehr hoch. Und da noch eine Story zu finden, die einen ähnlichen Impact hat, ohne eine Wiederholung reinzubringen, ist, glaube ich, auch sehr schwierig.
Ja, wer weiß. Rufen wir Timo mal zurück.
Ja. Kommt er wieder in die Show rein. Hey, willkommen
zurück. Hi, ich habe gerade nach Mäusen gesucht. Was habt ihr für eine Maus?
Ja. Und jetzt ist es angefühlt, bei dem letzten Platz 1 nicht dabei zu sein?
Wie es sich immer anfühlt, wenn es um Last of Us 2 geht, ausgeschlossen. Aber ein Key-Element des Spiels oder des, warum das so krass ist oder so viel Leuten bedeutet, habe ich erlebt in dem Spiel. Aber da wird ja sicherlich noch so viel mehr kommen. Ich bin sehr auf diese Serie gespannt. Die kommt ja schon bald. 4 Wochen noch.
Ja, kommt echt bald.
Und damit würde ich sagen, jetzt sind wir schon auch echt mega lange.
Haben wir was Podcast gespielt dieses Mal überhaupt?
Nee, wir haben nichts gespielt. Nein, das Spiel dieser Folge ist Split Fiction. Es hat mit einem Vote gegenüber dem Konkurrenten gewonnen und deswegen haben wir dieses Spiel 2 Stunden gespielt. Ich bin extrem gespannt, wie jetzt die Meinung der Runde aussehen wird und ich würde sagen, bevor wir darüber sprechen, hören wir uns einmal gemeinsam meine Infobox an, die ich wie immer höchst professionell und mit viel Passion erstellt habe.
Brothers, A Tale of Two Sons, A Way Out und dann It Takes Two. Je mehr Spiele die Hazelight Studios rausbringen, desto erfolgreicher werden sie, könnte man meinen. Seit A Way Out sind alle erschienenen Spiele Teil der sogenannten EA Originals, also Indie-Games, die aber unter dem EA-Brand gepublished und promoted werden. Den absoluten Peak feierte das Studio dann mit It Takes Two. Das hat wirklich damals jeder und dessen Oma gespielt. Und es völlig zu Recht. Die liebevoll gestalteten Welten, die nahbare Geschichte und die abwechslungsreichen Minigames haben einfach durch die Bank weg Spaß gemacht. Was die Spiele aber auch besonders macht, ist der sogenannte Friends Pass. Man sollte meinen, dass ein reines Koop-Spiel mit schlauen Marketing-Gags daherkommt, wie einem Friends-Bundle, wo das Spiel direkt 2-mal dabei ist, aber dann jedes Spiel runtergerechnet weniger kostet. Das Team um Joseph Ferris entwickelte aber quasi die Antithese zum modernen Denken kapitalistischer AAA-Publisher. Mit dem Friends Pass braucht nur eine Person das Spiel, die andere kann mitspielen. Ganz umsonst und das auch online. Und im Crossplay. Also kein Wunder, dass It Takes Two so beliebt und erfolgreich war. Es war nun mal zugänglich. Wir als Spielende haben dann aber gewartet. Auf einen Nachfolger. Und der kam dann mit Split Fiction jetzt auch raus. In diesem kooperativen Multiplayer-Adventure schlüpfen wir in die Rolle von Mio und Zoe, beide unerfolgreiche Autorinnen. Die eine im Sci-Fi-Bereich tätig, die andere im Fantasy zu Hause. Über die Maschine, ja, die heißt wirklich so, einer Firma und ein, ich sag mal, unglückliches Versehen landen die beiden in den Welten, die sie sich selbst erdacht haben. Gemeinsam. Nicht absichtlich. Und eben mit dem Ziel, wieder zu entkommen und dafür zu sorgen, dass besagte Firma ihnen nicht all ihre Ideen klauen kann. Gut, jetzt haben wir die Story umrissen und die anderen können jetzt den Part nicht mehr vergessen. Gern geschehen, Timur, Chris, Kuro. Naja, jedenfalls, wenn It Takes Two quasi das war, was für Makoto Shinkai Your Name war, dann ist Split Fiction im übertragenen Sinne jetzt sowas wie Weathering With You. Und was das zu bedeuten hat, finden wir gemeinsam raus.
Ja, wir haben sie tatsächlich gerade zusammengehört und es kam direkt so, Kuro war direkt so, kannst du doch mal zurück zum Anfang? Du hast das Studio falsch ausgesprochen.
Naja, also es heißt halt Hazelight.
Entschuldige.
Aber ja. Das Spiel heißt ja auch auf einer Social Split Faction. Von daher passt es doch.
Eben. Was sind schon
so
Namen?
So schließt sich der Kreis.
Aufgepfiffen.
Was sind schon
Fakten?
Nimmt uns auf jeden Fall nicht ernst.
Schall und Rauch. Ja, alles gerne nochmal fact-checken, was wir hier im Podcast sagen. Wer
Faction
weiß das schon.
Checken.
Ja, ich habe das anscheinend mein ganzes Leben, also ich dachte immer wirklich, das heißt, ja, okay, da habe ich wieder was gelernt. Dieser Podcast ist auch einfach für uns alle gut.
Ja.
Was soll ich sagen?
Wisstet ihr, dass Fievel der Mauswanderer ist, weil er ein Auswanderer ist?
The more you know. So, was soll ich da sagen?
Ja, und das ist das verrückte Labyrinth, heißt nicht, weil es verrückt macht, sondern weil sich die Wände verrücken.
Verrücken? Ja.
Ihr hört es gerade nicht, aber der eine Mindblow nach dem anderen bei unseren Zuhörenden.
Und der Fruchttiger ist fruchtiger als andere Säfte.
Oh. Kinder, wir haben 2 Stunden Split Fiction gespielt. Das ist natürlich für ein Spiel, das, sagen wir mal, so 16 bis 20 Stunden lang geht, ein okayer Anteil, aber bei weitem. Was, nee,
das wird niemals was? 20 Stunden gehen, das Spiel.
Ich habe jetzt 16 bis 20 gesagt. Ich habe jetzt mal hier. How long to
Fact-check.
Split Fiction? Jetzt wird auch hier alles.
Long run, alle. YouTube. Guck einfach auf YouTube.
Ich habe irgendwas von 16. Okay. Ja, Completion ist 14 Stunden. Okay. Sagen wir 14 Stunden. Ja, scheiße, ey. Auf jeden Fall haben wir einen gewissen Teil gespielt. Meine Fresse, ist doch alles, was ich sagen wollte. Mit welcher Erwartungshaltung seid ihr in das Spiel gegangen? Wie steht ihr zu Text 2? Habt ihr da eine Vormeinung quasi gehabt oder seid ihr da komplett blind dran gegangen?
Aber es ist ja schier unmöglich, als Videospielveteran oder Videospielfreunde es nicht mit It Takes Two, mit dieser Vorfreude, mit diesem. Man vergleicht es immer so ein bisschen, leider, was ich sehr, sehr schade fand, dass ich mir selber sagte, so, Mann, jetzt hör doch mal auf, das immer mit It Takes Two zu vergleichen. Aber du gehst natürlich rein mit so einem, oh, der Nachfolger von It Takes Two kommt jetzt raus. So. Und das ist leider ein bisschen schade gewesen, bei mir persönlich.
Also ich bin mit gar keiner Erwartung reingegangen. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, nicht so richtig viel Lust. Es ist irgendwie ein bisschen heuchlerisch von mir aus natürlich auch, weil die Spiele, die Hazelight macht, gibt es nicht so oft in ihrer Art und Weise. Aber es ist jetzt das dritte Mal dasselbe Prinzip. Und natürlich kann man sagen, ist doch bei Monster Hunter auch. Ja, ist es. Aber ich bin halt einfach so, ich dachte mir so, ey, das Studio hat von Brothers zu A Way Out so einen geilen, so eine frische Idee gehabt. Und ich würde mir jetzt einfach noch mal von dem Studio was Neues, Frisches wünschen. Und das ist jetzt einfach so, ach krass, das mit A Way Out hat gut funktioniert, dieses Splitscreen-Ding, das reiten wir jetzt aber mal so richtig runter. Und das war ich so, ach nö, nicht schon wieder.
Aber genau das ist ja das, was ich mit dem Vergleich am Ende der Infobox auch so ein bisschen ausdrücken wollte. Makoto Shinkai hat immer coole Filme gemacht und Your Name ist dann halt so krass durch die Decke gegangen und jeder und dessen Oma hat das gefühlt geguckt und es gibt so viele Leute, die bis heute sagen, dass Your Name deren Lieblings-Anime-Film ist. Und dieser Erfolg war halt so crazy einfach, dass das Nachfolgewerk, das hatte es einfach automatisch schwer.
Ja, ja.
Und ich finde, seit Your Name, danach kam ja Weathering With You, Suzume kam jetzt.
Suzume.
Ich glaube, es kam auch noch was dazwischen. Nichtsdestotrotz, diese Filme fühlen sich aber alle sehr krass an wie Your Name. Und genau dasselbe haben wir halt hier auch. Wir haben irgendwie ein Prinzip, das gut funktioniert hat, das erfolgreich war, das dann mit It Takes Two seinen Peak gefunden hat und jetzt kommt Split Fiction und es fühlt sich erstmal so ein bisschen an wie More of the Same und man hat gar nicht mehr diese Überraschung und das, was einen in den ersten 2 Spielen vielleicht so ein bisschen gepackt hat, also was dieses Prinzip verfolgt. Ich bin da reingegangen, ich hatte schon Lust drauf, aber bei mir ist es auch so ein bisschen dann abgedämpft und war so, ja, also ist jetzt erstmal wie die anderen Spiele.
Mhm, so aber in schlechter. Eindruck. War bei mir so das Ding. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, weil ich liebe das, diese Games mit Kata zu spielen, das mache ich jedes Mal. Mhm. Und diesmal war es dann so, es fing an und es war schon slightly immer so ein bisschen schlechter als It Takes Two. Ich gehe gleich nochmal in die Details ein, warum. Aber ich war dann so, okay, aber warten wir jetzt mal kurz ab, weil bei Astro Bot war es auch so, dass das erste Level war so, okay, here we go again. Habe ich schon 3-mal gespielt von Astro Bot. Mhm. Aber Level 2 war dann bei Astro Bot so, ach, übrigens, puff, und es haut dir so in die Fresse mit Innovation, Idee, Witz und so einem geilen Kniff um die Ecke. Und du bist so, okay, fuck, ihr habt's geschafft. Astro Bot ist wirklich sehr, sehr, sehr gut geworden. Und von Level zu Level wurde es immer mehr, wo du dachtest so, Mann, das Spiel macht so viel Spaß, ich freue mich aufs nächste Level. Und bei Split Fiction war es jetzt so, in den ersten 2 Stunden, muss man so fairerweise sagen, war es so, wann kommt es, dass ich sage, oh wow? Und das kam leider in den ersten 2 Stunden bei mir nicht. Persönlich.
Ach krass. Nee, also ich muss nur ganz kurz nochmal, um das Fass von hinten aufzurollen. Ich finde It Takes Two wahnsinnig geil. Und ich gönne denen wirklich jeden Game of the Year Award, den sie gewonnen haben. Ja. Ich fand aber fast ein bisschen unfair, wie viel Aufmerksamkeit das im Vergleich zu A Way Out bekommen hat. Weil ich fand A Way Out schon arschkrass. Mhm. Also das hat mich It Takes Two hat mich nicht so kalt erwischt wie A Way Out, vor allem gerade mit diesem grandiosen Finale, will ich nicht spoilern, aber das hat, also ich habe das damals mit Kumpel Thomas von Darf ich vorstellen gestreamt.
Und ich hab's auch gestreamt.
Es war wirklich irre. Das war witzig, ja. Weil wir haben das gespielt, dann kam das Ende, wir waren beide völlig so, aber man ist ja dann in seinem Charakter. Und ja, dann, ich konnte das nicht verarbeiten und witzigerweise habe ich es dann verarbeitet, indem ich Timur zugeguckt habe, wie er es in seinem Stream gespielt hat.
Nein!
Doch.
Witzig!
Und ich so, ich muss das einfach nochmal sehen, nochmal erleben und so, ja. Funny, aber ja, da hatten wir noch nicht so viel Kontakt miteinander. Shoutout an Zocko del Schnacko.
Ja, ich warte immer noch auf den Comeback.
Ist nur kreative Pause. Die, ja, die beraten sich noch.
Na, auf jeden Fall, also von Liebe geht raus an A Way Out. Das war sehr krass. Ich fand auch It Takes Two wahnsinnig cool. Und wann immer man mich fragt, hast du, also ich will mit meiner Frau, mit meiner Freundin, ich will mit meinem Partner ein Spiel spielen.
Ja.
Kannst du mir was Co-op-Pickes empfehlen? Dann habe ich immer Battleblock Theater, Portal 2 und It Takes Two an der Hand, weil das einfach wahnsinnig krasse Co-op-Games sind. Mhm. Und ja, jetzt tatsächlich muss ich unterschreiben, was ihr gerade schon fast unisono gesagt habt. Es hatte von Anfang an nicht diese krasse Magie auf mich. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass die anderen beiden Spiele einfach auf einer anderen emotionalen Ebene funktionieren als Fantasy ist cool und Science Fiction ist cooler. Aber
das war auch so dumm, Alter.
Für mich wurde es tatsächlich, je länger, also Kuro und ich haben das gemeinsam gespielt jetzt gestern Abend und je länger es gelaufen ist, wurde es besser. Aber ich würde auch nicht sagen so, ich habe schon das Licht gesehen, aber ich fand es schon auch spaßig.
Wir müssen ja gar nicht mehr so groß über die Story reden, die habe ich ja in der Infobox im Prinzip schon umrissen und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was man darüber jetzt an der Stelle erstmal wissen muss. Nichtsdestotrotz, ich kann nicht, also es hört sich jetzt super negativ an, aber ich hatte am Ende des Tages trotzdem sehr viel Spaß mit dem Spiel, weil vor allem eben dieser Koop-Aspekt bei mir super gut funktioniert.
Voll.
Bei mir hat halt It Takes Two, und ich glaube, diesen Vergleich werden wir heute sehr oft machen, It Takes Two hat, glaube ich, insgesamt auf die Videospielbevölkerung, sage ich mal, bezogen, so gut funktioniert, weil das Thema einfach sehr nachvollziehbar war und eben auch für viele, ich sag mal, Casual-Paare gut funktioniert hat, weil diese Dynamik einfach, glaube ich, bekannt ist. So. A Way Out hatte halt Gefängnisausbruch, das ist eher so ein Männerthema, ne? Das spielst du vielleicht nicht mit deiner Partnerin, das ist, um jetzt mal wirklich in kompletten Schubladen zu denken. Aber ich glaube, das ist halt wirklich Teil des Erfolgs von It Takes Two, dass wirklich diese Massenkompatibilität da war. Und das haben wir in Teilen jetzt natürlich mit Sci-Fi und Fantasy. Das ist ja fast schon auch ein Klischee, die Frauen, die lieber Fantasy mögen und die Männer, die irgendwie Sci-Fi ganz cool finden. Auch das wird damit so ein bisschen bedient, aber es kommt nicht auf derselben Ebene an, wie das in It Takes Two geschafft hat. Dafür sind die Charaktere meiner Meinung nach auch am Anfang in diesen 2 Stunden, die wir jetzt gespielt haben, noch nicht nahbar genug. Sondern die sind beide erstmal relativ ähnlich in der Charakteristik, nämlich beides unerfolgreiche AutorInnen. Aber was sie jetzt so wirklich unterscheidet, wird sich, glaube ich, im Laufe des Spiels erst so herauskristallisieren und ist ja auch so ein bisschen das, was man in diesen Character Cards am Anfang bei der Auswahl gelesen hat. Und das fand ich fast schon ein bisschen schade, dass die mir da ein bisschen das Spiel spoilern, wo dann bei Mio, heißt ja, glaube ich, die eher so Cypher-orientiert ist, wo drin steht, sie ist hochverschuldet und bla bla bla. Und im Laufe des Spiels hast du dieses.
Aber ich habe das auch zum Glück gar nicht gelesen.
Und dann kommt dieses Spiel und dann kommt das erste Mal diese Schuldenthematik auf und Zoe fragt dann, hey, aber wo kommt denn die Inspiration her? Und ich bin so als Spieler, naja, sie ist ja verschuldet, das weiß ich ja schon. Und das hat mir so ein bisschen irgendwie was weggenommen, was ich ein bisschen schade fand. Und auch wenn mir die einzelnen Passagen Spaß gemacht haben, ist so immer so ein kleines Bauchgefühl dabei, das mir sagt, aber nicht so viel wie bei den anderen Spielen.
Mhm. Ja, fühle ich hundertprozentig.
Ein Zwangsvergleich, der gebracht werden muss. Aber das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Ich muss auch sagen, mir haben alle einzelnen Mini-Ausschnitte Spaß gemacht. Aber dieses große Ganze fand ich irgendwie nicht ganz, also hat nicht so viel gegriffen und ich muss auch sagen, was auch von Kuros Seite kam, dieses, es wiederholt sich halt irgendwie sehr mit den Vorgängern. Ja. Und ja. Du hast immer diesen Kampf, habe ich das Gefühl, zwischen den eigenen Unzulänglichkeiten, über die man aber mit übertriebener Kreativität und schöner Inszenierung ein bisschen hinweg täuschen will. Und ich meine das nicht so negativ, wie es jetzt klingt, aber so, das hat halt manchmal wirklich funktioniert. Und hier, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir alle gekommen sind, können wir ja gleich mal drüber schnacken. Aber es gab halt wirklich Momente, wo ich gesagt habe, no, das ist wirklich cool, das ist wirklich krass, das sieht wirklich geil aus. Und dann gab es halt auch genauso diese Momente, wo man sagt, nee, echt jetzt? So. Mhm. Aber ja, das ist halt jetzt...
Ja, was ich schade fand, Stunden. War halt einfach, dass halt bei der Fantasy-Welt, es war so detailreich, du hast links, rechts üben geschaut, es war so geil gemacht, dann war da so eine schöne Tür, dann war da halt total die geilen Blumen und Bäume und 15.000 Äpfel, über die du rumläufst. Und dann kommst du in diese Sci-Fi-Welt an, was scheinbar vier verschiedene Sci-Fi-Welten waren, aber man war so, jede Sci-Fi-Welt ist einfach nur ein bisschen cyberpunkig mit so überall ist Stahl. Und gefühlt in 2 Stunden, die wir gespielt haben, waren wir so 70% in der Sci-Fi-Welt, was ich sehr, sehr, sehr schade fand, leider. Und das fand ich halt so ein bisschen geschmäckle-mäßig. Mein allergrößter Aufreger, ich will auch gar nicht negativ klingen, das wollen wir, glaube ich, alle gar nicht so ein bisschen und das ist das Problem, aber warum wir halt natürlich als so ein bisschen negativ klingen, ist, man vergleicht natürlich und man hat schon sehr viele Videospiele gespielt, aber mein allergrößter Aufreger war, als die beiden dann reden und sie sagt so, du schreibst Sci-Fi? Ich hasse Sci-Fi. Und die so, ja, aber du schreibst Fantasy? Und man ist so, seid ihr, also wer hat denn das geschrieben? Weil alle Booktuber, die ich mir angucke, sind, hey, welcome to the channel, it's about Sci-Fi and Fantasy. Der größte fucking Fantasy-Buchladen in Berlin heißt Otherland und ist ein Sci-Fi-Fantasy-Buchladen. Es ist so, als würde, ach, mir fällt kein Vergleich an, aber es ist der beschissenste Vergleich ever oder diese beschissenste forcierter, wir mögen Konflikt. Uns nicht. Ja, ja. Ja, ist so, wie kannst du denn Sci-Fi, ist so, ey, hat da irgendwer von euch in der Redaktion mal kurz nachgedacht? Und das war so richtig blöd. Und ich finde auch leider sie super annoying, weil sie die ganze Zeit nur pisst ist. Und man ist so.
Wen von beiden? Also.
Ich glaube, die Dunkelhaarige, die Sci-Fi-Frau. Mio. Genau. Und die andere ist mir zu naiv kicherig. Und ich fand es so ein bisschen zu forciert, dass die halt unbedingt diese Charakter sein sollen. Und das hat für mich nicht gepasst, leider, weil bei It Takes Two waren es halt einfach ein Ehepaar, was sich verstritten hat. Und die kennen sich seit Jahren. Und dann ist klar, dass es so 2, 3 Spitzen kommen, die sehr, sehr, sehr gut pointiert waren, die sehr nahbar waren. Bei It Takes Two waren einfach zwei, waren es Brüder oder waren es nur so Kumpel, Knastkumpels?
Waren so Knast, waren, die klären sich im Knast kennen.
Knastkumpels. Das heißt, die kennen sich auch schon länger und, ne, und so. Und bei den beiden ist es so, die sehen sich im Aufzug das erste Mal. Und dann fallen sie in eine Fantasy- oder Sci-Fi-Welt. Und die eine hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen, du nervst mich, du bist voll. Und man ist so, naja, ich glaube nicht, dass jemand so reagieren würde. Und eigentlich müssten noch beide das Ziel haben, wir müssen irgendwie heil rauskommen und nicht sich wie necken.
Ich find's ganz witzig, weil ich fand Mio deutlich, also mit der konnte ich mich deutlich mehr identifizieren als mit Zoe. Also Mio, die Sci-Fi-Autorin, und Zoe ist ja die Fantasy-Autorin. Mhm. Und was ich aber irgendwie bemerkenswert fand, so spielerisch oder das, was man in den ersten 2 Stunden erlebt, hat Mio, finde ich, die deutlich cooleren Passagen als Zoe.
Ja, absolut, Mio kriegt 100%ig.
So ein absolut abgefahrenes Katana, mit dem sie halt an den Wänden kommen kann.
Ja.
Und Zoe kriegt eine Laserpeitsche.
Ja.
Ja.
Mit der kann sie natürlich auch Sachen durch die Gegend schleudern. Ja, aber es ist nicht ansatzweise so cool wie Mio. Auch der erste Bosskampf, wo du irgendwie, oder nee, nicht der erste Bosskampf, aber dieser, ich weiß nicht, ob ihr da hingekommen seid, aber man kämpft irgendwann gegen so eine riesige Kugel, finde ich, ist auch Mio, hat den deutlich unterhaltsameren Gameplay-Part als Zoe. Und dann hast du die erste, die du spielen musst, Zeitpassage, diesen Sidequest, oder nicht die erste, aber wo man zu einem Schwein wird. Habt ihr das gespielt?
Ah, ja.
Und Mio kann halt durch die Gegend furzen, was ich mega witzig finde. Mhm. Ich arbeite bei Game 2.
Das war mega funny.
Zoe.
Side note.
Und Zoe ist halt so, ja, das Schwein hat so eine Spirale, damit wird sie halt größer.
Ja.
Und das finde ich so weird, dass halt zumindest am Anfang Mio die eindeutig, also für mich zumindest, oder ich habe auch immer ein bisschen rübergeguckt, aber so, okay, was macht Chris gerade? Ja, der muss einfach nur Sachen durch die Gegend schleudern, während ich da irgendwie den Bosskampf Sachen ausweiche
ja,
und mega cool rumschnetzeln darf. Das fand ich halt so.
Das ist mir auch aufgefallen.
Warum wird das nicht ein bisschen fairer verteilt, tatsächlich?
100%. Ja.
Aber also unterschreibe ich komplett. Also wirklich alles. Jedes Mal, wenn zwei, also wenn die Sachen, wenn die beiden Mädels zwei verschiedene Dinge bekommen haben, hat Mio gewonnen in den ersten zwei Stunden. Okay, jetzt kann man sagen, es war wahrscheinlich auch ihr Story-Arc und jetzt wäre der Fantasy-Story-Arc gekommen, maybe, nach zwei Stunden, weiß ich nicht. Aber selbst jetzt, wir waren, also wir haben jetzt noch einen fetten Bossfight am Ende gemacht und dann kam der, okay, wir sind jetzt in Fantasy. Da war Kuro, also Mio, war ein fieser, finsterer, geiler Affencharakter und sie waren Formwandler und ich glaube, ich als Zoe habe mich in eine kleine Fee verwandeln können und dachte auch so, ja, zwei Stunden sind um.
Schade, tschüss. Oh Mann, ja, unterschreibe ich total. Ey, ich will gar nicht negativ über das Spiel sprechen, ich habe einfach nur so Punkte, die mir aufgefallen sind. Im Grunde oder Bottomline ist bei mir so, endlich wieder ein Koop-Titel, den wir an einer Konsole mit zwei Controllern ohne Online-Schnickschnack-Filefanz spielen können. Weil ich habe jetzt vor kurzem wieder Forza Horizon gespielt und es macht so fucking viel Spaß. Wollte es mit Kata zusammenspielen? Geht leider nicht. Komisch. Dann gucke ich in Game Pass rein, Autorennspiel, was wir zusammenspielen können. Selbst so ein Need for Speed Unbound, was fucking geil aussieht, kein Splitscreen. Man ist so, warum denn nicht? Ja. Es kann doch nicht so schwer sein. Ja. Und dann einfach muss man wirklich den zuziehen, zu sagen, wenn die sagen, hey, einer von euch braucht das Game kaufen, spielt auf der Couch, mega geil. Und wenn ihr einfach in einer Stadt wohnt oder es nicht geht, es reicht, wenn einer das Spiel hat, der andere kann gerne mitspielen und es braucht nicht zweites Game. Und da muss man wirklich, wirklich den Hut ziehen und sagen, es ist ein super tolles, geiles Casual-Koop-Spiel. Ich habe es am Samstagabend und am Sonntag mit Kader gespielt, auf der Couch, gemütlich und so. Und das hat einfach riesen Spaß gemacht, auch wenn es Casual-Spaß war. Aber Casual-Spaß muss ja nicht schlimm sein. Nur ich fand persönlich, es ist so sehr geaimt, ich musste nur springen und nach vorne drücken. Ich musste noch nicht mal auf die Plattform und das fand ich ein bisschen schade. Und Kada ist immer in den Abgrund gefallen, weil sie halt so präzise geaimt hat, dass es schon fast zu präzise war, dass sie dann immer dann runtergefallen ist. Sie hat so einen Doppelsprung gemacht. Ich war so, mach mal einfach einen Sprung nach vorne und dann hat es geklappt. Und ich war so, ach so, das ist ja mega einfach. So, das fand ich so ein bisschen schade, dass es dann an ein, zwei, drei Ecken zu casual war. Und irgendwie war es dann auch so, du rennst halt nur nach vorne und hüpfst, aber nicht irgendwie so einen Crash-Bandicootigen, Mario-Astrobotigen Hüpf und du bist so, oh geil, Level geschafft. Und es ist so ein, okay, jetzt gehen wir weiter. Und ne, von daher, es ist Meckern auf allerhöchstem Niveau. Es ist toll, dass es solche Spieler gibt. Aber wir sind halt Videospiel-Veteranen und sowas fällt uns natürlich auf.
Ich will auch echt ganz kurz, weil das jetzt alles so negativ klingt, das ist wirklich, wie Timo sagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Das ist immer noch eine abgefahren lustige Koop-Erfahrung. Gerade vielleicht, wenn man jetzt wenn man jetzt A Way Out und It Takes Two nicht gespielt hat, kann man damit auch easy einsteigen. Es macht Fun. Das Ding ist, man muss halt mit den anderen beiden vergleichen und da verliert's. Da verliert's halt auf dieser emotionalen Ebene, da verliert's vom Storytelling, vom Writing. Wir haben gerade schon drüber geredet. Trotzdem glaube ich, ich werde das garantiert weiterzocken. Also ich sehe mich da jetzt dann mit Steffi wahrscheinlich das komplett doch mal durchkooppen.
Nicht gegen Kuro so, what about me? Wo direkt rausgestoßen.
Sagt, das ist so. Es sei denn, Kuro sagt, er will weiterspielen. Aber du, also wie gesagt, das musst du sagen. Du hast ja von vornherein gesagt, du hast nicht so unfassbar Bock auf das Ding.
Aber als ich das gestern mit dir gespielt habe, war ich so am Ende so, ach fuck.
Ja. Macht schon Bock.
Es hat schon wieder Spaß gemacht.
Und das ist halt genau das Ding. Also ich glaube, wir verlieren uns hier gerade voll in den Kritikpunkten, weil ich glaube, wir können viele aufzählen. Aber wir können halt so dieses Positive. Es ist so, ja, es ist halt wie die Alten. Wenn ihr damit Spaß habt, habt ihr damit auch Spaß. Und das, that's the fun.
Voll.
Aber ja, das sind die Dinge, die wir kritisieren können.
Nee, aber ja, worauf ich hinaus wollte, ich werde es definitiv weiterspielen wollen. Und ich glaube auch, Spekulation, aber ich glaube, dass wir jetzt gerade nach zwei Stunden an dem Punkt sind, wo wir ein bisschen tiefer in diese Charaktere eintauchen. Und ich hoffe wirklich mit Hände falten, dass wir wegkommen von diesem Baba, Sci-Fi ist doof, Fantasy ist doof Ding und hinkommen zu Hintergrundinfos und dass die eventuell nochmal irgendwie auf einer glaubwürdigen Ebene zueinander finden.
Ja, es sind ja auch diese, manchmal die überraschenden Momente, die besonders cool sind. Ne? Wir haben gerade diese Side-Story mit dem Schwein gehabt und am Ende cool. Fällt man da runter und auf einmal ist man so eine Bratwurst und muss sich irgendwie selber anbraten und in einen Hotdog reinwerfen.
Das war cool.
Und so.
Mehr sowas das ist gerne.
Genau sowas. Sowas wünsche ich mir öfters. Also jetzt nicht zwingend, dass ich jedes Mal eine Wurst bin, aber das sind die Art von Sachen, die ich total mag. Oder ich mag auch diese kleinen Nods, die es in den Welten gibt, wo du irgendwie das Gefühl hast, die Welt soll irgendwie so eine Referenz zu Dune sein, weil es jetzt so eine Sandwelt ist. Oder das mit den Riesen,
Klopfern
hat sich irgendwie
so.
Von der Musik her irgendwie so sehr God of Warwick angefühlt. Und,
allein der Assassin's Creed Jump, den du machst in diesen Heubahn rein.
Und dann sagt sie,
die Referenzen sind crazy. Genau, also das war mir fast schon zu viel. Auch jeder dritte Satz dann einfach so ein Zitat aus der Popkultur und so. Also denkst du irgendwie so, ist das Absicht oder machen die das aus Versehen? Ich weiß es nicht.
Nee, es ist zu 100% Absicht und ich mag das aber schon ganz gerne. Auch dieser Akira-Turn, den habe ich schon gesehen. Ihr habt es eben ganz kurz mit den Fähigkeiten und dass das so ein bisschen imbalanced ist. Ich fand gerade diesen Punkt, wo wir am Ende dann waren, wo sie Shapeshifter werden. Und dann hast du auf einmal Zoe, die eine Elfe, aber auch ein Ent werden kann. Das war halt mega cool. Wohingegen Zoe dann einen Fisch und einen Affe werden konnte. Das war für mich ein bisschen wacker. Also da hatte so ein bisschen Zoe die besseren Sachen. Aber das liegt vielleicht auch in der Logik der Lore, nämlich ist die Person, die Welt erfunden hat, die cooler ist, das ergibt irgendwie Sinn. So, dass
macht
man
schon
quasi
Sinn.
Der Main-Character ist in seiner eigenen Welt und die andere Person kriegt halt nur das +1 ab und das hat dann immer die wackeren Fähigkeiten. So kann man sich das vielleicht ein bisschen erklären. Keine Ahnung.
Schön.
Was mir so ein bisschen gefehlt hat, das ist auch der letzte Punkt, den ich mir in meinen Notizen aufgeschrieben habe. Es gibt ja immer diese Zwischenräume, diese leicht größere Areale. Ich erinnere mich noch bei A Way Out daran, wie wir irgendwie da Karten gespielt haben, wie wir Armdrücken gemacht haben. Da gibt es so viel, wo man dann auf einmal im direkten Koop miteinander war. Und hier habe ich diese Areas erkundet und da war nie so wirklich was. Und
so es gab einmal Hopscotch, aber das machst du alleine. Das ist dieses Himmel und Hölle auf dem Boden, wo du 1, 2, 3, 4, 5,
ja, genau.
Aber das ist das Einzige, was sie entdeckt hatte.
Nichts, du konntest genau, dieses Haus ausgelöst. Von dem einen Schweinchen konntest du umpusten.
Und genau, umpusten. Und dann, also die UI muss man ja lassen, es ist ja so clean, dass da keine Health Bar, keine Coins, kein gar nichts. Und ich bin dann so schon fresh, dass es mal so ist, aber irgendwie bin ich auch so, aber irgendwie renne ich durchs Level durch und ich will gerne was suchen oder Geheimnisse finden, brauche ich aber nicht.
Wie habt ihr denn dazu gestanden, zum Thema Schwierigkeitsgrad, dass man ja wirklich keinerlei Bestrafung fürs Sterben hat und man respawnt einfach relativ schnell?
Fand ich aber gut.
Ja.
Ich kann das verzeihen, einfach weil das ist einfach nicht, das ist kein Spiel, wo ich mich nach vorne lehne und schwitze. Das ist einfach nur, lass die Story angucken, lass uns da irgendwie teil sein. Ich fand es tatsächlich sogar, also ja, man hat kein Penalty fürs Sterben, aber ich fand es schon anspruchsvoller in manchen Fights als die letzten beiden Spiele, muss ich sagen. Also von dem, was da alles auf dem Bildschirm passiert ist und was man da alles gleichzeitig ausweichen muss und sowas, das war schon ganz cool.
Ich finde es halt, vielleicht liegt das auch einfach an der an dem absolut hohen Tempo, das Spiel am Anfang hat. Also du springst ja von dem einen Moment in den nächsten, dann ist passiert wieder eine Action-Szene. Hatte ich zumindest für mich manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen Trial and Error war, dass du irgendwie in so einer Sequenz warst, in so einer Action-Sequenz und es passiert was und du musst was machen, aber beim ersten Mal weißt du nicht genau was. So, hier musste ich jetzt nach links. Hier musste ich jetzt irgendwie springen. Hier musste ich jetzt irgendwie durch. Dass du das erst merkst, nachdem du einmal versagt hast und das finde ich dann halt irgendwie so ein bisschen so, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Jetzt kann ich es beim zweiten Versuch besser machen und das fand ich ein bisschen schade. Auch wenn wenn da viele coole Ideen dabei waren und es wirklich halt so, du in deinem Gehirn kann gar nicht anfangen, also dein Gehirn kann nicht irgendwie mal diesen Moment haben, wo du denkst, jetzt hätte ich gerne was anderes, weil es schon 5 Minuten vorher was anderes passiert. und das ist halt auch cool und es gibt auch coole Ideen und coole Passagen. Also ich hatte jetzt keine Passage, wo ich gesagt habe, das macht mir gerade keinen Spaß, aber manchmal hatte ich so gedacht, jetzt soll ich das machen. So funktioniert das jetzt. Nachdem ich halt einmal versagt habe. Und das finde ich halt dann immer so ein bisschen schade, weil eigentlich sollten solche Spiele direkt beim ersten Mal dir irgendwie klar machen, hier musst du jetzt das machen. Oder hier musst du hin.
Voll. Also insgesamt und so ein bisschen zusammenfassend kann ich nur sagen, also es macht mir schon denselben Spaß wie die anderen Spiele, nur war, glaube ich, in mir so ein bisschen die Erwartungshaltung nach einer neuen, freshen Idee und die hat mir zumindest innerhalb von den 2 Stunden, die wir jetzt gespielt haben, das Spiel nicht geliefert. Wer aber irgendwie sagt, das ist für mich total fein, weil ich will einfach more of the same. Ich will einfach wieder so ein Koop-Abenteuer, das mit jemandem online oder auch zu Hause im Splitscreen spielen kann, dann ist das echt meiner Meinung nach die absolut richtige Entscheidung. Und ich bin sehr gespannt auf das, was jetzt kommt, weil diese Spiele sind ja meistens auch so, dass die sich entwickeln und je mehr sich die Charaktere auch entfalten, desto mehr ergibt sich dann auch mit der Umwelt, wo man dann wieder Dinge machen kann, wo man dann, keine Ahnung, dann hat man Contests miteinander und das fühlt sich dann anders an, weil die Charaktere dann auch dabei miteinander anders umgehen. Und ich glaube, dass sich vieles noch entfalten wird.
Hoffe ich.
Ich habe einfach Bock, das weiterzuspielen und ich werde es auf jeden Fall, das schreibe ich hier hin, ich werde es auf jeden Fall zu Ende spielen. Also da werde ich in der nächsten Folge nochmal 2, 3 Worte zu sagen können. Weil es einfach.
Also ich hoffe, dass wir es zu Ende spielen, wird es auf jeden Fall auch weiterspielen. Zu Ende weiß ich nicht, aber weiter auf jeden Fall. Und ich freue mich auch wirklich, dass es so gute Reviews bekommt. Ich finde manche Reviews zu hoch, aber es ist mein persönliches Empfinden. Aber ich finde es sehr, sehr, sehr gut, dass genau so ein Game so eine Aufmerksamkeit bekommt und auch durchgehend positive Reviews erhält. Das finde ich sehr, sehr schön.
Das fasst für mich ganz gut zusammen, weil das Ding ist, It Takes Two war für mich eine 10 und ich hatte, natürlich hast du dann von demselben Studio, derselbe Trick, schauen wir mal, was sie jetzt machen, hast du dann ein paar Erwartungen. Es ist völlig okay, dass das eine 8 ist. Ja, das ist halt trotzdem voll. Noch ein geiles Spiel. Total, und deswegen freue ich mich drauf, das weiterzuspielen.
Ja.
Nice. Schön, das freut mich doch, Freunde.
Und bei dir, Kuro?
Ja, also wenn Chris mich aufnimmt, dann würde ich das auf jeden Fall auch noch zu Ende spielen. Also,
jetzt, wo ich gehört habe, dass ich mich in einen Baum verwandeln kann, sofort dabei.
Hatte ja wirklich keine Lust, weil für mich tatsächlich schon diese Ermüdungserscheinungen aufgetreten sind. Ich habe zum Beispiel It Takes Two gar nicht gespielt. A Way Out ist für mich halt immer noch das Maß aller Dinge, weil ich halt einfach die Idee und das Ende ist halt, das werden sie nie, ich glaube nicht, dass sie noch mal in der Lage sein werden, so einen Hasen aus dem Hut zu ziehen. Also kann ich mir nicht vorstellen, aber es gibt nicht viele solcher Spiele und sie machen halt Spaß und sie sind schon cool und sie sind kreativ und sie sind charmant, aber ja, auch alles, was man vom Aber sagt, ist ja eigentlich Quatsch. Ich habe auch nur das Gefühl, dass es ist so wie, keine Ahnung, du isst irgendwie so ein Kaubonbon, ne? Das ist irgendwie, wenn du das erste Mal ein Kaubonbon isst, dann schmeckt es richtig geil, aber irgendwann verliert es seinen Geschmack und so ist es bei mir so langsam mit Split Fiction, dass ich so langsam merke, die Platte leiert so ein bisschen. Ist immer noch geiler Sound, immer noch geile Songs, aber es leiert ein bisschen.
Ja. 100% agree. Voll. Damit kommen wir zu unserer wundervollen Ampel. Ich gehe da ganz ehrlich rein. Ich habe bei Timo und bei Chris habe ich ein Grün gesehen. Bei Kuro war ich bei einem Orange, weil ich mir dachte, der fühlt es einfach nicht.
Okay.
Ich habe Chris, Marvin Grün, Kuro Gelb.
ich hab tatsächlich bei euch allen ein Grün. Egal wie hell oder dunkel, aber ich habe bei euch allen Grün.
Ich habe bei Timur, Chris und Marvin Grün. Und bei mir ist es ein Grün, aber es zeigt so ein bisschen Richtung Gelb. Also wenn man guckt, es ist eher Richtung Gelb als Richtung Dunkelgrün.
Ja. Stark.
Bei mir auch ganz klar Grün. Wie vorhin schon gesagt, das ist nicht so wie It Takes Two, aber es ist trotzdem noch ein geiles Spiel.
Schließe ich mich an, geiles Spiel. Es hat so ein paar Gelbpigmente, aber insgesamt ist es ein wundervolles Grün, das man gerne anguckt und sich sagt, boah, dieses Grün will ich zu Hause stehen haben.
Grün ist auch einfach eine geile Farbe.
Mein Grün ist gelb, Freunde.
Ach, wirklich?
Ja. Ach, ich geb ein sehr, sehr, sehr nahes, also das Gelb ist so wirklich sehr nah, so Friedrichshain-Prenzlauer Berg nah am Grün.
Aber ich hab die ganze Zeit, die erste Stunde war ich so grün, 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 grün. Zweite Stunde war ich so, nee. Wenn ich dem Game grün gebe, ist es den anderen grünen Games frech gegenüber. Deswegen muss ich so rabiat sein und jetzt mal ein sehr, sehr, sehr wohlgemeintes, sehr, sehr, sehr positives Gelb geben. Ist wie so eine 3 von 5 Sterne. Es ist nicht schlecht, aber man hat immer dieses Gefühl, wie nur 3 Sterne. So, und deswegen, aber, liebe Zuhörende, nach 2 Stunden. Ich bin der festen Überzeugung, dass nach 6 Stunden, nach 8 Stunden, nach was auch immer, das Spiel 100%ig grün sein wird. Nach 2 Stunden ein sehr wohlgemeintes Gelb.
Ich bin wirklich gespannt auf die nächste Folge, wenn wir über, wie wir jetzt über Split Fiction denken, reden. Und dass es, Kuro und ich ballern das durch, ihr ballert es wahrscheinlich auch durch. Und dann, das wird, da bin ich wirklich gespannt,
ob wir unsere Meinung noch
ändern. Ich auch.
Bei euch, wer war wer?
Ich war
Ninja-Frau.
Ja. Ich war Fantasy-Girl.
Bin so happy, dass ich Mio war.
Was hast du gesagt, Timo? Wer warst du?
Ninja-Frau, Mio ist es Mio, dann, glaube ich, ne?
Okay, ja. Ich war Zoe. Das heißt, wir waren zweimal Zoe, zweimal Mio. Finde ich gut.
Gut.
Gut aufgeteilt. Cool. Dann würde ich sagen, haben wir als letzten Part in diesem Podcast hier, der jetzt auch schon gefühlte Überlänge hat, noch
es ist das so lang.
Voting für die nächste Folge. Denn auch da müssen und wollen wir ein neues Spiel spielen. Und ich mache es an der Stelle auch kurz. Ich bin Marvin, ich habe in der Anime-Industrie gearbeitet und deswegen wähle ich Anime-Spiele, weil die Spaß machen. Und deswegen ist mein Pick für die nächste Folge Bleach Rebirth of Souls.
Ja, Bleach, ja, Bleach.
Ich mach's auch schnell. Ich bin der Chris und ich wähle natürlich ein Spiel, bei dem wir uns irgendwie in einem From Software-esken Kampfsystem befinden. Also habe ich The First Berserker Kazan genommen.
Krasser Stand auf der Gamescom gewesen.
Hallo, guten Tag. Mein Name ist Kuro und ich bezweifle es, dass jedes Anime-Spiel Spaß macht, weil dafür gibt es zu viele und zu viele von minderwertiger Qualität. Deswegen habe ich ein bisschen Angst vor Bleach.
Fakt.
Mein Pick ist mal wieder super weird. Ich habe mich entschieden für Knights in Tight Spaces, kommt von Raw Fury, ist quasi, stellt euch vor, so ein bisschen die Kämpfe wie in John Wick, so die Nahkämpfe, aber als Taktik Roguelike Deckbuilder rundenbasiert mit Rittern. Sieht abgefahren aus.
Das klingt so geil. Das klingt so geil.
Es steht Kuro drauf, es ist Kuro drin.
Shoutout an Raw Fury. Ich muss mal ehrlich sagen, ganz kurz, wir reden über, wie geil Devolver und sowas ist. Raw Fury hat bei mir in den letzten Jahren wirklich ein absolutes Punktekonto eröffnet, was die für geilen Scheiß raus.
Ist übrigens der Nachfolger von Fights in Tight Spaces.
Klar, wer kennt's nicht.
Klar. Guten Abend, liebe Zuhörende, mein Name ist Timur und ich liebe Japan-Settings, ich liebe Far East Asian-Stuff, ich liebe Katanas, ich liebe Ninjas, ich liebe Samurai. Und deswegen wird Assassin's Creed Shadows nicht mein Pick, denn ich bin doch nicht bescheuert und spiele es nur 2 Stunden, nur damit ihr hier so eine Episode bekommt. Nein, ich werde es 20 Stunden spielen. Demzufolge ist mein Pick der schönste Stand von der Gamescom gewesen. Inzoi. Inzoi ist Sims in Future Shit. Falls ihr es nicht kennt, guckt einfach mal bei YouTube rein und ihr werdet denken, this game is real, weil diese Frage stellt ich mir, seitdem ich davon Ausschnitte gesehen habe, wird es so aussehen, wie es aussehen soll? Oder wird es einfach so ein großer Scam wie damals? Kuro, wie hieß das Spiel? The Day After Night,
the day
of the Falling of the Day Before. Ich bin so gespannt, ob Inzoi so einen Start hinlegen wird wie, keine Ahnung, No Man's Sky oder sowas halt. Oder ob es wirklich, wirklich rauskommt, frisch aus dem Ei gepellt und alle sagen, oh mein fucking Gott, wir haben einen neuen Sims. Anyway, ich bin sehr gespannt. Gebt eure Stimme gerne ab. Danke, Freunde.
Gebt eure Stimme aber auch gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen ab, denn da könnt ihr uns bewerten und einen kleinen Kommi schreiben. Das würde uns immer sehr freuen. Ansonsten freuen wir uns auch darüber, wenn ihr uns weiterempfehlt, denn dieser Podcast kann nur dann wachsen. Das wäre ganz zauberhaft. Das war eine pickepackevolle Sendung. Ich habe es euch am Anfang der Folge schon versprochen. Dementsprechend gehabt euch wohl. Wir machen den Abschied hier ganz kurz. Mein Name ist Marvin, bei mir Christian, James, Grofsky, Chris, Thomas, McFly. Das ist
eine richtig flotte Verabschiedung.
Und Timur, ich muss jetzt durchziehen. Hannelore, Borg.
Ja.
Wir sind 2 Stunden später. Bis denn. Shrimps in die Fan!
Shrimps in die
Fan! Shrimps in die Fan!
Das war der 2 Stunden später Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt's auch gern euren Freunden oder teilt es gern auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.